Hallo und herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich, Ausgabe Nummer 59 schon wieder. Ja, die Zeit rast ja. Und schon rasen wir hier mit atemberaubender Geschwindigkeit auf die Nummer 60 zu. Nun ja, es gibt viel zu sagen, viel zu tun, denn es ist schon wieder so heiß hier, wie schon beschrieben in den vorigen Folgen. Und ja, ich grüße euch hier. Ich bin Simon am Mikrofon und hier am Matebecher auch wieder zugange. Ich grüße euch hier aus dem heißen Norden von Argentinien. Ich bin hierher gereist, um einfach diese Verlangsamung des Lebens zu spüren. Hier habe ich das Gefühl, auch wenn es wie eine Plattitüde klingt, alles geht ein bisschen langsamer vor sich und das gibt mir hier die Muße und die Kraft, um endgültig den letzten Schleier zu lüften, sagen wir mal, hinter diesem Problem, dieser intellektuellen Frage der Corona-Pandemie, der Frage, wodurch ist sie letztlich bedingt, diese Massenhysterie, dieses Phänomen, das wir da sehen. Und heute Morgen habe ich so einen Text fertiggestellt, den ich dann als Episodenbeschreibung für Folge 57 verwenden werde, die ich jetzt dann schon gleich mal hochladen kann. Aber ja, habe ich dann gemerkt, doch lieber nochmal weitersprechen. Dieser Text war aufreibend und ich habe darin das Thema der Schuld verhandelt. Ja, die Schuld von uns im globalen Norden an den Zuständen im globalen Süden, die sich so perpetuieren oder die sich so immer weiter verschlimmern. Diese Fragen habe ich da verhandelt. Und ja, auch wenn es ein bisschen paradox ist, weil ich ja Ende der 40er in Folge 49 sagte, es gibt diese Schuld gar nicht. Und wie soll man das verstehen? Ja, und hier im Hintergrund hört ihr auch die Klimaanlage, die hier für kühles Klima sorgt. Auch die ist natürlich fürs große globale Klima eher schädlich, so wie ich gehört habe, durch die ganzen Chemikalien, die da verwendet werden, die dann irgendwo auf dem Schrottplatz landen, ja. Und wie vergiftet es dann auch am Ende das große Klima? Aber wer kann sich reinhalten von dieser Art der Schuld? Das ist so meine Frage, die ich da gestellt habe. Ja, wenn wir Nietzsche folgen, dann ist das Leben einfach so, dass man da immer jemand anderem ausbeutet, jemand anderem was wegnimmt. Und das Beste, was man machen kann, ist, sich zumindest darüber Gedanken zu machen, über diese Zusammenhänge und sich darüber klar zu werden, dass man das nie zu 100% verhindern werden können wird, andere so zu schädigen, indem man lebt, sondern dass das vielleicht die Grundtatsache des Lebens ist. Und ja, es wäre schon mal ein Fortschritt, sich hier Gedanken zu machen. Aber wir können nicht glauben, dass wir durch die Welt gehen könnten und da gar keine Viren und Bakterien mehr ausstoßen, gar nichts mehr um uns herumschleudern könnten und so ganz schuldfrei da, ja, bleiben können. Ich glaube tatsächlich, das große Problem dieser Pandemie und auch der Opposition dagegen ist, ja, dass sie großteils aus einem eher konservativen rechten Lager kommt, die sicher zum Großteil auch keine Nazis sind, aber ja, wo es auch vor allem im Osten Deutschland natürlich faschistische Nazi-Strömungen gibt, hier in dieser Corona-Opposition, sicherlich auch im Süden bei uns. Da habe ich es jetzt nicht so wahrgenommen, bei meinen eigenen Spaziergängen-Demo-Teilnahmen dort habe ich da jetzt, ja gut, diesen einen AfD-Sympathisanten gesehen, der da seine Rede gehalten hat, die ich beschrieben habe. Aber ansonsten glaube ich schon, dass die meisten eher so gemäßigte Positionen haben aus der Mitte der Gesellschaft, wie man sagt. Aber was soll das auch heißen, ja? Ich weiß auch nicht, wo ich mich da verorte in dieser Gesellschaft. Die meisten wissen es vermutlich genauso wenig. Und was ich aber meine, das Problem, dass es tatsächlich nicht diese Art der linken Kritik gibt, die tatsächlich mal den Blick wirft auf diese Fragen der globalen Ungerechtigkeit. Weil die Rechten trauen sich das nicht richtig zu, wie Adam Curry das schon auch immer wieder ganz richtig anspricht. Im No Agenda Podcast geht es immer wieder darum, ja, it's only brown lives. Irgendwie ist wieder was vorgefallen im Mittleren Osten oder in Afrika, aber es interessiert unsere Medien hier oder in den USA nicht so. Und für ihn ist es sehr gut, das schon eingepreist zu haben, dass er sagt, ja, irgendwie ist auch krass, versteht das auch nicht ganz, aber es ist halt so, dass uns anscheinend nur weiße Menschenleben richtig interessieren. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat in von ein paar Folgen. Aber das finde ich gut, dass er es zumindest so wahrnimmt. Ja, das ist die Realität, dass weiße Leben irgendwie viel, viel wertvoller sind in unserer Wahrnehmung, in unserer medialen, kognitiven Wahrnehmung, wie wir die Welt sehen. Und ja, er nimmt das auch wahr, aber schafft es dann eben trotzdem, sich davon nicht tyrannisieren zu lassen, von diesen Schandtaten, zu denen wir alle beitragen, und zu sagen, ja komm, ich muss auch mein Leben leben. Das war es, was ich da am Ende von Folge 57 so zum Ausdruck brachte. Die Konservativen haben hier eigentlich eine deutlich gesündere Haltung zur Welt. Und wenn man so links gut bürgerlich ist, dann schadet man damit eigentlich eher sich selbst noch, indem man sich so viele unnötige Vorwürfe, Schuldgedanken macht und sich dann sagt, ja komm, ich kann wenigstens mal vegetarisch leben. Ja, ist ja eine legitime Entscheidung für den Einzelnen, aber wenn das auch noch als politischer Fortschritt angepriesen werden soll, dann schrillen bei mir wirklich die Alarmglocken. Das ist dann wirklich Demagogie. Zu glauben, wir würden durch eine Ernährungsumstellung hier jetzt das große Rad der Politik drehen und da irgendwie global die Dinge zum Besseren verändern, das hilft eher noch diesen festgefahrenen systematischen Strukturen dabei, sich weiter zu erhalten, weil die Leute sich dann so ihr Gewissen ja schon erleichtern können und dann eben nicht mehr viel mehr darüber nachdenken müssen, welche Partei sie eigentlich wählen, ob sie wirklich diese grüne Partei wählen sollten oder auch diese linke Partei, die angeblich links und progressiv sind und sich um die Gerechtigkeit auf der Welt sorgen, aber eben da ja auch schon längst aufgegangen sind in diesem bürgerlichen Mainstream. Was ich hier meinte, diese linke wirklich Kritik von außen, also hätte hier viel mehr bewirkt, wenn wir auf die globalen Ungleichheiten schauen. Was die Rechten eben aus verschiedenen Gründen nicht können und ja auch nicht müssen, ist auch nicht, ja, wenn das ihre Weltsicht ist, dann ist das auch nicht so zu verurteilen. Die will ich auch nicht in dem gleichen Maße angreifen wie diese Linksbürgerlichen, denn die sind das wirkliche Problem, die sind der wirkliche Grund, warum wir Linksradikalen hier nicht vorankommen in unserer Planung, in unserer Inangriffnahme der Revolution. Da tut es Not, weiter diese Grabenkämpfe zu führen, weil nur so können wir da vorschreiten, und die Konservativen, die müssen wir überhaupt nicht überzeugen, sondern die sind ja auch legitimer Teil dieser Gesellschaft, kann ich auch respektieren. Aber nicht respektieren kann man eben diese linken schönen Seelen, die gar kein Interesse haben in dieser Realität, gar kein Interesse daran, irgendwas zu verändern, sondern einfach nur ihre Seele da möglichst reinzuhalten. Und ja, das ist auch wieder so ein paraphrasiertes Zitat von Marlon Cohn aus Hass von oben, Hass von unten. Dieses Buch kann ich sicher auch nochmal in Angriff nehmen nach meiner Rückkehr dann nach Deutschland. Da habe ich es jetzt nämlich gelassen. Und ja, was ich also meine, hier nochmal den Blick darauf zu wenden, wie krass es eigentlich ist, beziehungsweise welche Funktion erfüllt eigentlich diese Corona-Hysterie. Meine These in diesem Text der Episodenbeschreibung lautet da eben, dass die Funktion erfüllt und jetzt seit Anfang 2020 auf dieses eine Virus so einzuschwören, zu hypnotisieren, mit dieser einen klar abgrenzbaren Bedrohungslage, um eben unsere Wahrnehmung von den wirklichen oder gravierenderen Bedrohungen von Menschenleben und der Menschenwürde weltweit in den Blick davon ein bisschen abzulenken, um uns ein bisschen freizuhalten von der Schuld. Und jetzt könnt ihr sagen, jetzt ist halt dieses Ausnahmeregime, der Ausnahmezustand. Wir müssen erstmal Corona besiegen und erst danach, wenn das geschafft ist, kann es überhaupt irgendwie weitergehen. Ja, aber was soll das heißen, Corona besiegen? Endemie ist eine schwachsinnige Diskussion, weil Endemie einfach nur heißt, es wird ein stabiler Zustand erreicht. Es geht da nicht mehr so auf und ab, aber das sagt ja nichts über die Gefährlichkeit, nichts über die Todesfälle, die Todesraten aus, wirklich. Von dem her ist es schwachsinnig, wenn jetzt zum Jahresende diese Diskussion da eingesetzt hat. In der Twitter-Bubble, die ich da beobachte, und in der Podcaster-Bubble. Und mit so einer leichten Hoffnung, als würde man dann sagen, ja, aber wenn jetzt die biologische Realität der Endemie kommt, dann ja, ist es irgendwie erlaubt, dann ist es irgendwie wissenschaftlich, dass wir dann auch wieder zur Normalität übergehen. Aber warum dann, frage ich halt. Also für mich wäre es sowieso seit Anfang an der Pandemie Zeit gewesen, zur Normalität zurückzukehren. Ein paar Wochen, nachdem diese Ausnahmesituation dann ausgerufen wurde und nachdem man dann gesehen hat, okay, die statistischen Daten deuten hier nicht darauf hin, dass wir kurz vor dem Kollaps, kurz vor einer riesigen Pandemie mit erhöhten Todeszahlen stehen. Und ja, warum also? Was soll jetzt mit der Endemie kommen? Also für mich ist wirklich diese Technikgläubigkeit, diese Wissenschaftsgläubigkeit der Schlüssel. Und zu sagen, ja, das ist irgendwie so ein Zauberwort, das kann dann herbeigezaubert werden. Endemie, und das ist dann das Ende der Pandemie. So irgendwie stelle ich mir das vor. Naja, und man kann eben nicht wirklich selber nachdenken. Das ist halt, man vertraut sich selber nicht richtig nachzudenken, richtig zu interpretieren. Ja, was bedeuten diese Zahlen von den Todesfällen, von der Auslastung der Krankenhäuser jetzt? Was bedeutet es zum Beispiel, ich da gesehen habe bei diesem User, den ich schon zitiert habe, Frankfurt Zack, der ein Diagramm gezeigt hat mit den Todesfällen pro Woche, das irgendwann im März 2018 bislang die heftigste Woche in Deutschland war, in der am meisten Leute gestorben sind. Vermutlich war es da damals Influenza-Saison. Und jetzt in der gesamten Corona-Pandemie hatten wir aber keine Woche, die nochmal so viele Todesfälle geliefert hat. Also ja, es sterben Leute an Corona. Auch Leute, die wirklich daran sterben, nicht nur mit Corona, wo nicht nur mal kurz ein Test gemacht wird. Auch das ist real, aber eben nicht so real, dass wir hier davon reden könnten. Es herrscht eine wahnsinnige Pandemie, die hier nie zuvor gesehene Todesfälle verursacht. Von dem her meine ich diese Sachen der Relativierung, müssen hier einordnen und vergleichen, an was sterben die Leute eigentlich, wenn 300 am Tag an Corona sterben, dann ist das nicht zu vergleichen mit einem Flugzeugabsturz, sondern ja, das sind Leute, die vielleicht auch sonst gestorben wären, dann halt an anderen Krankheiten, die dann verdrängt worden sind durch Corona, wie die Influenza, die dann eben auf dem Rückzug ist, die eben, also ja, das sind jetzt meine Laienkenntnisse, aber ich denke schon, dass Corona und Influenza eben auch Krankheiten sind, die konkurrieren. Das heißt, in einer bestimmten Saison breitet sich eben Corona verstärkt aus und Influenza ist dann auf dem Rückzug, ist dann extrem wenig noch vorhanden. Und ja, dann zählen wir halt diese Corona-Toten, aber wir vermelden das so täglich, dass dann diese Demagogie, die die Leute da in dieser Angst zubehält, täglich die Corona-Zahlen vermelden, aber ohne überhaupt darüber nachzudenken, ja, wie viele von diesen Leuten werden denn jetzt in anderen Jahren ohne Corona auch gestorben an anderen Krankheiten, nicht nur an Influenza, an irgendwelchen Atemwegskrankheiten oder an sonstigen Vorerkrankungen oder Erkrankungen, die sie schon hatten. Also was soll das hier überhaupt bringen, dieses Ziel der Corona-Todesfälle verhindern? Könnten halt sagen, ja, dann sollen sie nicht an Corona sterben, aber vielleicht würde so jemand, der so extrem vorbelastet ist, dann sowieso ein, zwei Monate später sterben an einer anderen Krankheit. Und das ist halt dieser Bias, diese grundlegende Verengung des medialen Fokus auf dieses eine Thema, was eigentlich ja, was jeder für sich selber interpretieren müsste, um zu überlegen, welchen schmutzigen Propagandaspiel er eigentlich aufsetzt. Aber okay, was ich also meine, wir wollen uns aber auch davon hypnotisieren lassen. Auch ich habe ja lange noch so zumindest indirekt so passiv mitgespielt und zumindest nicht meine Stimme erhoben. Auch ich, weil wenn auch nicht überzeugt, so doch irgendwie lang noch so dabei und ohne mich mehr damit zu beschäftigen und dagegen zu agitieren, im Podcast zum Beispiel, gegen diese Theaterpandemie. Und ja, meine These, also dass wir es auch so wollen, weil wir denken, ja komm, es lenkt auch ein bisschen ab von den anderen Problemen auf der Welt, für die wir jetzt auch keine Lösung haben, aber wo es auch zu schwierig wird, darüber nachzudenken und zu schmerzhaft darüber dann zu denken, dass wir alle auch eine reale Schuld daran tragen, wie ich sagte, diese Schuldketten mal zurückverfolgen bei den Produkten, die du kaufst. Die Art und Weise, wie wir leben, sorgt ja dafür, dass die Minen zum Beispiel weiterhin so betrieben werden, irgendwo in Pakistan oder Peru, wo es eben immer noch Sklaven gibt, wie meine Freundin meinte. Also, dass die Sklaverei nie wirklich abgeschafft wurde, dass Leute da sterben an brutalsten Arbeitsbedingungen und dass wir alle dazu beitragen und dass eine viel direktere Kausalitätsbeziehung ist, wenn wir hier materiell diese Produkte konsumieren, diese Wirtschaftsstrukturen am Laufen erhalten, eine viel direktere Kausalitätsbeziehung aus meiner Sicht, wie wenn wir jetzt ein Virus ausstoßen, weil bei diesem Virus kann man nie wissen, wer hat es eigentlich. Also wir haben dafür Tests, aber diese Tests sind auch extrem unzuverlässig. Deshalb ist es wie mit Schrödingers Katze, dass man hier eigentlich nicht weiß, wo ist das Virus. Und wir können nicht davon ausgehen, ja, dann müssen wir halt irgendwie pauschal unterstellen, jeder normale, gesunde Mensch hätte es intus und irgendwie so unser Leben danach ausrichten. Nee, das kann man nie so genau wissen. Klar, wenn man Symptome hat und dann noch ein, zwei, drei Tests gemacht hat, dann kann man vielleicht eine hohe Sicherheit, Wahrscheinlichkeit erreichen, dass man wirklich infiziert ist. Aber bei diesen Handelsstrukturen ist es eben viel leichter abzusehen, dass hier Ursache und Wirkung gelten, dass wir dafür sorgen, dass Menschen am anderen Ende dieser Schuldkette sterben. Nun extrem bitter einfach für mich zu erfahren, hier auch aus dem näheren Umkreis, dass es Personen gibt, die einfach unbehandelt bleiben oder wo die Ärzte in den öffentlichen Krankenhäusern in Südamerika hier nicht so gut sind, nicht so gut geschult sind wie bei uns. Und deshalb bleiben dann einfach Erkrankungen jahrelang unentdeckt. Zum Beispiel beim, ja, ganz verschiedenste Erkrankungen. Und das bleibt dann unentdeckt. Und ja, irgendwann wird es dann halt vielleicht doch mal entdeckt durch einen besseren Arzt oder durch einen Arzt hier dort in Europa eben. Und dann ist klar, ja, da hätte man viel machen können, wenn man da halt früher mal einen Arzt gehabt hätte, der besser ausgebildet hätte oder der bessere Geräte zur Verfügung, zur Diagnostik zur Verfügung gehabt hätte, dann hätte man hier diese Menschenleben extrem verbessern und retten können. Auch bei Kindern, die hier einen Tumor haben, der aber dann unentdeckt bleibt, aus eben diesen Gründen. Da sagte ich dann eben in dieser Episodenbeschreibung, die ich dann bald veröffentlichen werde, dann müssten wir diese Ärzte halt zu uns einladen nach Europa, damit wir sie da ausbilden, aber eben nicht, so wie im Neue 20er-Podcast dann vorausgesetzt wird, dass alle kommen sollen und dann eben vor allem die Hochgebildeten kommen und dafür sorgen, dass ihr Land noch weiter austrocknet, dass also diese Ärzte dort schon ausgebildet wurden in Südamerika, Südasien oder wo auch immer und dann zu uns kommen und da bleiben sollen, weil ja, sie wollen ja auch ihre persönliche Lebensumstände verbessern. Nein, sondern dass diese Ärzte da halt ausgebildet werden für eine Zeit bei uns, aber dass wir sagen, nee, ihr müsst dann auch wieder zurück oder zumindest da ja, für mehrere Jahrzehnte auch arbeiten, damit ihr dort die Gesundheitssysteme verbessert und da was beitragt. Weil das ist es eben, mit dem Egoismus. Man sollte vielleicht auch egoistisch sein und den Egoismus hochschätzen. Denn überlegen wir mal, ich zum Beispiel würde auch gern in Südamerika leben. Und das ist ein egoistischer Gedanke, dass ich dafür einfach gern bessere Bedingungen vorfinden würde. Eine sicherere Städte zum Beispiel, wo man sich nicht so fürchten muss, wo man nicht sagen muss, oh, dieses Viertel hier ist aber peligroso, gefährlich, da lieber nicht hin, sondern dass man sich wirklich frei bewegen kann und es nicht so eine hohe Kriminalität gibt. Klar, in Buenos Aires kann man sich schon in den meisten Städten Viertel gut bewegen, aber trotzdem gibt es natürlich zwielichtige Ecken, gibt es ja Bekannte, die mir gesagt haben, hier und hier geh lieber nicht hin. Und ja, das wäre einfach gut aus diesem egoistischen Antrieb, aber das ist ja nur meine Überlegung, wo ich halt sage, ich spreche schon gut Spanisch, mir gefällt die Kultur ganz gut, ich würde es mir gerne überlegen, hier zu leben, wenn denn die Rahmenbedingungen irgendwie besser werden. Aber das andere egoistische Kalkül könnte eben auch sein, wir wollen doch nicht, dass diese Leute immer weiter zu uns flüchten müssen. Das kann doch nicht irgendwie der erstrebenswerte Zustand sein, sondern dann müssen wir sagen, ja, komm, da müssen wir dafür sorgen, dass dort in den Herkunftsländern, dass dort wirklich auch menschenwürdige Bedingungen herrschen oder wir zumindest mal was versuchen, um für eine breite Masse das Leben dort zu verbessern, dass diese Leute also auch dort ihr Leben genießen können und dann eben auch nicht mehr zu uns kommen würden. Also es ist ja nicht so, als ob die Südamerikaner sagen würden, ja geil, ich habe hier Bock auf das deutsche Klima mit minus 5 Grad im Winter, sondern nee, die würden natürlich auch lieber daheim bleiben bei ihrer Familie und hier das Klima genießen, wenn sie denn irgendwie eine Arbeit geben würde, von der sie leben, von der sie auskommen könnten. Ja, so sehe ich das halt, dass wir also auch aus diesem Egoismus sagen können, ja, aber eine Welt, in der wir wissen, dass so vielen Leuten so schlecht geht, die ist ja auch keine schöne Welt mehr für uns, da können wir ja auch nicht so in Frieden leben. So wie es damals hieß in diesem Podcast, den ich vielleicht irgendwann nochmal klippen kann, Neue 20er Podcast, Ausgabe 1 von vor 2 Jahren aus dem Januar 2020, dass die Schweizer Bundespräsidentin zu dieser Zeit in der Bäckerei stand und sagte, ja, liebe Mitbürgerinnen, ich wünsche Ihnen, dass Sie das neue Jahr genießen können und dass Sie auch daran denken, wie selbstverständlich es für uns ist, hier immer Brot zu haben und ja, dass aber für viele Menschen auf der Welt es nicht so normal ist. Und dass wir aber doch eigentlich auch nur das Leben genießen können, wenn wir wissen, dem anderen geht es auch irgendwie gut. Denen mangelt es jetzt nicht so sehr an irgendwas. Eigentlich wissen wir das ja, sagt es ja. Also eigentlich ist doch klar, wir hier können auch nicht mehr so in Frieden und Gelassenheit leben, wenn wir da wissen müssen, was eigentlich vor sich geht draußen in der großen, weiten Welt. Und das ist dieser Egoismus, der gar kein so schlimmes Gefühl sein müsste, wenn wir da Nietzsche folgen. Schauen wir nicht so sehr aufs Mitgefühl, dass wir Mitleid haben mit irgendwelchen Leuten, die leiden, sondern dadurch vergrößern wir das Leid ja noch. Dadurch, ja, verlagern wir dieses Leid der anderen in uns selbst hinein und beschämen dadurch auch wieder den anderen, dass wir sagen, oh je, schau mal, wie schlecht es dir geht. Dadurch multiplizieren wir das Leid. Seien wir einfach egoistisch und sagen, mein Gott, also unser Leben hier, das schmeckt uns auch nicht mehr so ganz, wenn wir hier sehen, was eigentlich für eine Barbarei vor sich geht auf der Welt, was eigentlich hier im Gange ist, wenn wir hier schon seit Jahrzehnten erprobte Behandlungsmethoden haben, die wir aber Leuten in Ländern wie diesen hier in Antinen oder Ländern, die noch deutlich schlechter dran sind, nicht zur Verfügung stellen wollen, wo wir sagen, nee, da liegt kein monetärer Gewinn dahinter, wenn wir da jetzt Impfstoffe gegen Gelbfieber oder gegen Typhus oder irgendwas hinschicken würden, nicht genügend monetäre Gewinn. Das bringt uns ja nichts, wenn wir die Ärzte dort ausbilden und dann wieder zurückschicken. Also, ja, das ist einfach diese Weltbarbarei, die da im Gange ist und die uns so ein bisschen, glaube ich, einfach in der Kehle stecken geblieben ist. Und das habe ich dann analysiert in diesem Text als ein weiterer Grundpfeiler, eine weitere Ursache für dieses Phänomen dann im Jahr 2020, dass man so leicht bereit war, sich auf diese Ausnahmesituation, diese gefühlte ganz große Bedrohung von nationaler Tragweite einzulassen, dass wir da einfach so ein bisschen dann dadurch immunisiert waren gegen die sonstigen Probleme auf der Welt und sagen konnten, ja, aber wenigstens hier wird jetzt ja wirklich mal alles getan für den Gesundheitsschutz. Und wenn es nicht ganz hinhaut, wenn nicht ganz alles hinhaut, den Gesundheitsschutz, ja, dann muss das auf jeden Fall an Querdenkern liegen, an denjenigen individuellen Einzelpersonen, die daran zweifeln, was das jetzt für, alles für einen Sinn hat mit der Pandemiebekämpfung. Das kann nicht an den Politikern liegen, die hier dabei versagen, die Altenheime besser auszustatten, dass sie vorbereitet sind auf so eine drohende Corona-Welle. Nein, das liegt an den Querdenkern, die irgendwie mal vergessen, die Maske aufzuziehen. Das ist wirklich ein demagogisches Spiel, was hier gespielt wurde, dass hier einzelne Menschengruppen als Sündenböcke instrumentalisiert werden, gebraucht werden von der großen Politik und ja, Menschen so gegeneinander ausgespielt werden. Deshalb auch werde ich diese Folge 57, glaube ich, nennen, die Demagogen und das Volk. Was so ein Titel war, ich weiß nicht von was, aber im Studium, als ich mal eine Geschichtsvorlesung gehört hatte, da war irgendwie davon die Rede bei den alten Griechen. Da war das so ein Werk, glaube ich, die Demagogen und das Volk. Ja, das war irgendwie so ein Werk von Demosthenes, glaube ich, ein Geschichtsschreiber. Ah nee, das ist ein neueres Buch, sehe ich hier, glaube ich, von Christian Mann. Also von einem neuzeitlichen Historiker. Der Demagoge und das Volk, die Demagogen und das Volk. In der athenischen Demokratie des 5. Jahrhunderts besaß jeder Bürger das Recht, in Volksversammlungen zu reden. In der Praxis aber ergriff nur eine kleine Minderheit das Wort. Diese Männer wurden Demagogen genannt. Sie erfüllten als politische Experten eine wichtige Funktion bei der demokratischen Entscheidungsfindung, indem sie das Volk in den Versammlungen mit Informationen versorgten, politische Konzepte vorstellten und alternative Handlungsoptionen aufzeigten. Nach herkömmlicher Forschungsmeinung entstammen die Demagogen lange Zeit der alten Aristokratie. Also gut, das ja, ist ja aber eigentlich ganz ähnlich zur heutigen Situation. Also die Demagoge war damals noch ein nicht so vorbelastetes Wort, ganz normal hier für die Leute, die da eben das Wort ergriffen haben in der Volksversammlung. Aber wichtig hier, nur eine kleine Minderheit, so wie auch heute ja nur eine kleine Minderheit im Parlament sitzt und da irgendwie quasselt und ja, die Quasselbude, gut, dieses Wort will ich jetzt hier natürlich nicht verwenden, aber eine kleine Minderheit, die das Wort erhebt und irgendwie schwadroniert über den Gesundheitsschutz, die Rettung von Menschenleben. Und was hat das dann aber mit der Demokratie zu tun, wenn hier nur so wenige Zugang überhaupt dazu haben, ihre Meinung zu äußern? Deshalb ja auch meine Idee, die Demokratie sollte eher so ein übergeordnetes Konzept sein, so wie in der DDR, die eben Deutsche Demokratische Republik hieß, aber eben nicht diesen Firlefanz, dieses Theater alle 4 Jahre aufgeführt hat mit demokratischen Wahlen. Und das ist ja wirklich nur so eine Ablenkung dann von den eigentlichen Herrschaftsfunktionen, sondern da in der DDR war halt ganz klar, wer das Heft des Handels in der Hand hat, diese sozialistische Partei. Und die hat sicherlich auch Fehler gemacht, aber eben nicht solche systemische Fehler, dass von vornherein schon so ein Unrechtsstaat etabliert wurde wie in der Bundesrepublik. Dass wir hier behaupten, es würde eine Demokratie herrschen, aber letztlich geht es nur darum, alle 4 Jahre abzunicken. Was diese einzelnen, diese ganz, ganz kleine Kaste an Politikern und Medienmogulen da wieder ausbaldowert hat. Also diese faktische Situation, die eigentlich von niemandem irgendwie geleugnet wird, die, wo eigentlich alle so zustimmen, ja, es ändert ja nichts zu wählen. Diese faktische Situation hat wenig mit der realen Utopie, der realen Vorstellung einer Demokratie, einer Volksherrschaft zu tun. Und man müsste sich hier auf den Weg machen, irgendwie zu versuchen, wie kann man das erreichen, aber dass das wirklich im Sinne des Volkes, im Sinne einer Mehrheit regiert wird. Ja, hier noch kurz ein kurzer Exkurs, weil ich da, was sagte mal zu diesen Griechen, die griechischen Gesellschaften, die ein wirklich viel gleicher waren als unsere heutigen Gesellschaften in Europa oder in den USA. Also von dem Ungleichheitskoeffizient habe ich da geredet und sagte, ja, da war es also so, dass der Reichtum, der Besitz noch deutlich gleicher verteilt war als jetzt zum Beispiel in Deutschland heute. Und hier muss man natürlich ein bisschen relativieren und einschränken und sagen, ja, aber diejenigen, die bei den Griechen damals als Bürger wirklich gezählt wurden, waren ja auch nur die Männer und die wirklich zum griechischen Volk gehört haben, also zum Beispiel nicht die Ausländer, die Zugezogenen, die auch Kaufleute sein konnten, auch reich werden konnten, aber eben nicht diese Bürgerrechte hatten in dem Sinne, dass sie in die Versammlung gehen konnten. Und ja, selbst bei den Versammlungen, haben wir gerade gelesen, hat nur ein kleiner Bruchteil wirklich das Wort ergriffen. Also ja, natürlich gab es da noch viel mehr Menschen, die ganzen Sklaven und die Frauen, die eben keine Bürgerrechte hatten. Aber trotzdem ist dieser Vergleich aus meiner Sicht valide, dass wir sagen, aber diejenigen, die von den Griechen selbst als Bürger gezählt wurden, wenn wir unbedingt mal schauen, wie gleich waren die, dann waren die deutlich gleicher, als wenn wir in unseren heutigen Gesellschaften nachschauen, wie gleich sind da die Bürger von ihrem materiellen Besitz, von ihrem Einkommen und ihrem Kapitalbesitz. Und ja, Zugang zu solchen Luxusgütern wie eben Gesundheitsvorsorge. Gut, bei der Gesundheit sind wir natürlich in Deutschland schon relativ gleich, dass immerhin das erreicht, dass das öffentliche Gesundheitssystem auch ganz gut ist und man da keinen so großen Vorteil hat durch eine private Krankenversicherung. Aber ja, auf einer weltweiten Ebene, so zum Beispiel in den USA, ist natürlich dieses Problem auch noch sehr gravierend hier mit der Gesundheitsversorgung. Aber genau, das ist sehr wichtig, um zu sagen, wir können nicht die Griechen von damals an unseren heutigen Maßstäben messen und sagen, ja, aber die haben ja die Frauen irgendwie ausgeschlossen. Natürlich, wir haben jetzt diesen Fortschritt gemacht, dass wir Frauen auch als Bürgerinnen akzeptiert hatten, und das ist eine Errungenschaft, die wir auf keinen Fall mehr aufgeben dürfen, wo wir natürlich nicht sagen können, das war aber damals irgendwie besser. Nein. Das jetzt halt unser Bürgerlichkeitskonzept, dass auf jeden Fall keine Sklaven mehr geben kann, dass es keine systemische Benachteiligung von Frauen mehr geben darf. Da sind wir schon ein gutes Stück vorangekommen. Bin natürlich auch noch nicht ganz am Ende dieses, speziell bei dieses feministischen Kampfes, aber doch schon ein gutes Stück vorangekommen im Vergleich zu damals. Aber trotzdem muss man sagen, ja, die waren damals halt auf dem Stand, die konnten sich das kognitiv ja auch nicht anders erklären, ihre Welt, als dass sie halt sagten, ja, die Frauen sind irgendwie anders, die müssen ja dem Mann untergeordnet sein. Also dafür dürfen und können wir sie auch nicht verurteilen. Das wäre wirklich borniert aus der heutigen Sicht, sondern wirklich von diesen Gesellschaften lernen und überlegen, wie weit waren die damals eigentlich schon, wie zivilisiert waren die eigentlich schon, wie barbarisch ist eigentlich unsere heutige Welt im Vergleich dazu. Ah ja, ich habe hier noch kurz mal mein Setup verändert, so ist es besser. Jetzt kann ich hier auch wieder im Stehen podcasten. Und ich sehe schon, heute bin ich ganz frei dabei, hier ohne groß auf meine Notizen zuzugreifen. Das war also nur dieser kurze Exkurs. Genau, weil wir diese Frage hier aufgreifen müssen. Wie barbarisch ist eigentlich die herrschende Weltordnung? Und wie valide ist dieser Glaube, frühere revolutionäre Projekte, jetzt zum Beispiel aus dem vorigen Jahrhundert, wären noch barbarischer gewesen, wären noch schlimmer gewesen als das, was wir heute sehen? Das ist doch sehr zweifelhaft, so eine Aussage. Aber egal, jetzt muss es hier um andere Überlegungen gehen. Misiones Posadas. Ja, da war ich jetzt, diese Hauptstadt von Misiones hier im Norden, die ist extrem arm, überall so quadratische Straßen, einfach so, ja, wie am Reißbrett. Und ja, ich finde es schon irgendwie bedrückend, diese Stadt da zu sehen, die Hauptstadt von Misiones. Die Region hat natürlich gelitten unter dem Einbruch dann wegen der Pandemie, weniger Tourismus, was hier sehr bekannt ist, natürlich die Iguazu-Wasserfälle. Und ja, dort gibt es einfach ein, zwei große Plätze im Zentrum in Posadas, aber mehr gibt es dann auch nicht irgendwie. Es ist merkwürdig dort und ja, irgendwie merkwürdig, diese Stadt. Und es ist aber Ja, vermutlich so, dass jeder, der sich irgendwie leisten kann, dann ein Busticket kauft nach Buenos Aires, um da irgendwie einen Job zu suchen. Aber dort wird es wahrscheinlich extrem schwierig sein. Und dass auch schon dieser Brain Drain dann natürlich immer innerhalb so eines Landes stattfindet, in die etwas wohlhabenderen Regionen. Und aber trotzdem auch schön die Graffitis, die man dort sehen kann. An den Wänden immer wieder Graffitis. El amor no existe, die Liebe existiert nicht, habe ich dort gelesen. Sicherlich, das ist. Und diese, ich weiß auch nicht, diese Temperaturen hier sind sehr hoch, so um die 40 Grad jetzt. Jetzt im Januar ist natürlich auch nicht die ideale Reisezeit, um hierher zu reisen, das kann ich euch auch nicht so direkt empfehlen. Grundsätzlich ist aber auch so, wie ich da in dem Text schrieb, ist es doch wichtig zu reisen, auch wenn man damit zum Klimawandel vielleicht noch weiter beiträgt, aber ja, man auch das relativieren muss und zum Beispiel sehen muss, was Heiner Flassbeck in seinem Buch schreibt, das ich dann irgendwann behandeln wollte, dass nämlich der Emir von Katar irgendwie jeden Tag das Futter für seine Pferde da einfliegen lässt aus den USA und aus Australien, also spezielles Kraftfutter für seine Rennpferde, um die hier wirklich gut zu ernähren und dieses Futter irgendwie täglich von dort eingeflogen wird, von einerseits aus Australien, ein anderes Nahrungsmittel noch aus den USA. Und man hier einfach überlegen kann, hier werden so viele Emissionen freigesetzt, also so ein einzelner Mensch verursacht hier so viel und warum soll ich es mir dann nicht leisten dürfen, hier auch mal ein bisschen Urlaub zu machen, ein bisschen Tourismus. Also ja, das ist diese Frage. Wenn wir hier systemisch, global auf einer politischen Ebene nicht ansetzen, dann wird sich auch nichts ändern. Dann wird es halt dabei bleiben, dass diejenigen, die so viel Kapital haben, wie diese Scheichs zum Beispiel, nicht nur die sind natürlich klimasündig, wir im reichen Norden natürlich noch viel mehr. Aber jetzt das als Beispiel genommen, die werden natürlich immer so weitermachen und werden jetzt werden sich ja auch weiterhin so langweilen, weil was soll das Leben dann noch groß für einen Sinn haben, wenn man so viel Geld hat und dann halt irgendwie versuchen, sich so zu unterhalten, indem sie da ja für ihre Pferde halt noch das gute Kraftfutter einfliegen lassen und dann beim nächsten Rennen zu gewinnen. Puh, aber es ist hier so heiß. Ich weiß gar nicht, ob das dem Laptop auch so gut tut, bei diesen Temperaturen hier. Aber es ist noch etwas vormittags. Wir sind ja wahrscheinlich noch unter 40 Grad. Aufwachen-Podcast, weiß ich, ist mir bei Thilo auch mal irgendwie der Laptop in die Knie gegangen im Sommer. Ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Also 2018, was wohl auch unglaublich heiß in Deutschland. Nun mache ich hier aber noch weiter, solange es noch geht. Lese ich hier mal kurz was vor von meinen vorbereitenden Notizen hier. Die international-globale Perspektive, dieser Bias, dieser Rassismus ist eigentlich von Anfang an mit einprogrammiert in unsere Pandemiebekämpfung. Natürlich nicht nur in Deutschland, auch in Italien, Frankreich und so weiter. Dieses Grundgefühl der schlechten Welt, der Menschen, die wir hungern oder an Malaria sterben lassen oder ohne verlässliches Währungssystem die Wirtschaften in Südamerika periodisch kollabieren lassen. Zurzeit gibt es zum Beispiel wieder Verhandlungen zwischen dem IWF und Argentinien, weil es auch eine große Dürre gibt, wohl in der besonders produktiven Agrarregion Argentiniens, wo ja viel Soja, Mais und so weiter angepflanzt wird, wo die argentinische Wirtschaft auch darauf angewiesen ist, das zu exportieren. Und ja, jetzt durch diese Dürre wird ein fataler Ernteeinbruch erwartet. Und man ist also schon wieder in Verhandlungen mit dem IWF, wie schon 2018 bei der letzten Dürreperiode. Und der IWF ist hier wohl ja extrem hartnäckig. Die Wall Street macht hier Druck und sagt, ein Abkommen, das zu leid wäre, das zu locker wäre, das wäre noch schlimmer als gar kein Abkommen. Also Antinien muss hier einfach den Gürtel enger schnallen, wie wir es schon kennen, aus der Vergangenheit immer wieder. Und ja, nur dann, wenn man hier wirklich die bedingungslose Kapitulation akzeptiert, nur dann gibt es noch weitere Kredite von der Internationalen Währungsgemeinschaft. Extrem pervers natürlich, wenn man überlegt, dass diese klimatischen Auswirkungen, diese Dürreperioden vielleicht auch durch den Klimawandel verursacht sind, der ja besonders von uns aus dem Norden angefeuert wird, wo diese Länder im globalen Süden eher weniger dazu beitragen, vor allem wenn wir das pro Kopf rechnen, Länder wie China und Indien natürlich extrem wenig, vernachlässigbar viel wenig beigetragen haben, vor allem auch über die letzten Jahrhunderte, dass sie ja erst in den letzten Jahrzehnten wirklich angefangen haben, so einen Wohlstand aufzubauen, der dann auch Ressourcen verbraucht, dass hier also der Beitrag dieser Länder extrem gering ist und sie jetzt aber die Zeche zahlen müssen durch solche Dürreperioden und Ernteausfälle und dadurch wieder in die Klauen des IWF geraten. Und der IWF ist einfach nur ein Servicedienstleister für Leute wie solche konservativen, verängstigten Mittelschichtskinder in Deutschland, die einfach vor Angst zittern. Deutschland würde in Zukunft wieder seine Spitzenposition verlieren können. Wir könnten uns da nicht mehr halten mit unserer technologischen und ökonomischen Überlegenheit. Und was können wir da machen? Ja, wir müssen halt uns absichern, damit die Länder, die noch unter uns sind, nicht aufholen. Das ist eine extrem irrationale Position, weil natürlich würde es uns auch zugutekommen, wenn Argentinien jetzt mal ordentlich wachsen würde, wenn dort die Arbeitslosigkeit sinkt. Das Wachstum in einem Land, das kommt ja auch uns dann zugute, würde ja uns auch wieder neue Absatzmärkte eröffnen. Wenn hier die Leute reicher werden, können sie mehr Mercedes kaufen, dann können wir hier auch mehr absetzen jedes Jahr. Also ja, es ist extrem irrational, noch nicht mal auf einer wirklich kapitalistischen, rational orientierten Ebene macht das Sinn, sondern wirklich diese irrationale Angst, die ich auch verstehe, die ich ja auch habe, diese Angst vor dem Abstieg, diese Angst, die zum Beispiel auch bei KenFM, wo ich jetzt mal wieder reingehört habe, die auch da leider immer wieder so geschürt wird vor diesen Schuldenbergen, wo wir mit Flassbeck wissen, es ist gar kein Problem, dass auf der Welt so viele Schulden gibt und die Schulden so stark wachsen, sondern der Verschuldung steht immer auch das Vermögen gegenüber. Und das ist halt das Problem mit den Ungleichheiten, die Frage, wo ist die Verschuldung und wo ist das Vermögen angesiedelt. Die Verteilung ist also das Problem, aber nicht die grundsätzliche Sache, dass es zu viele Schulden gäbe. Das ist aber auch nachvollziehbar, so eine Angst davor, vor diesen undurchsichtigen Zahlenbergen, die auch in unserer Agenda immer wieder, das ist halt diese Verschwörungseck, diese Leute, die auch völlig legitime Denker sind, wie Ken Jebsen oder Adam Curry. Mit diesem Podcast wird eben eher darauf abgehoben, ja, wir sind hier wirklich vor der Schuldenkrise. Es kann doch nicht gehen hier mit diesem, wie kann es gehen, dass hier die Verschuldung immer weiter wächst, immer neues Geld gedruckt wird. Also irgendwas stimmt da nicht. Und ja, da ist ja auch was dran, nur diese Erklärung ist dann doch zu einfach, haut so nicht ganz hin. Also das Grundgefühl ist ja dann doch ganz richtig, dass irgendwie wir hier auf einem Pulverfass sitzen und man nicht so richtig weiß, was ist mit diesem Geld, dieses Geld, das wir hier angespart haben, wird das demnächst entwertet? So wie hier in Argentinien es ja schon gang und gäbe ist, dass es eine Inflation gibt von 35 oder 50% im letzten Jahr. Und solche Argentinier, die wieder am Flughafen gehört haben in Spanien noch, sich darüber lustig machen, wie die Europäer hier jetzt schon wieder sich beklagen über zu hohe Inflationsraten von 3-4%, wenn sie in Argentinien ja schon darin gewöhnt sind seit Jahrzehnten. Ja. Wobei damals, vor 10 Jahren, war es nicht so extrem. Das war noch eine relativ stabile wirtschaftliche Phase, wo man wahrscheinlich so Inflationsraten im Bereich von 10% hatte, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Es ist nicht so, dass Inflation per se was Schlechtes wäre, sondern wenn das politisch gemanagt wird, wenn die Leute ihr Angespartes dann ja auch auf ein Sparkonto geben können, wo sie dann vielleicht 15% Zins bekommen, dann ist das ja auch egal. Dann machen sie damit ja noch Gewinn, wenn man die Inflation wirklich so begrenzen könnte auf 10%. Ja, aber jetzt in den letzten Jahren ist halt wirklich außer Kontrolle geraten. Jetzt bei 50% pro Jahr etwa, das ist dann schon etwas hoch und etwas schädlich dann wahrscheinlich für die Wirtschaft und nicht mehr so wirklich zu kontrollieren. Dann, ja, also sieht das in Folgewirkung nach sich, die unkontrollierte Abwertung und ja, ich weiß nicht, also ich sag eben, der IWF ist hier so eine Art Service-Dienstleister, der ist nicht wirklich für die großen kapitalistischen Konzerne im Einsatz, sondern wirklich für die Leute, die so Angst haben, dass ihr Geld wirklich auch bald entwertet wird und die sich damit immer noch behelfen können. Ja, okay, aber immerhin wird es uns in Europa ja nicht so schlimm treffen wie diese Länder dort. Immerhin sehen wir ja, die werden als erstes nochmal so zur Kasse gebeten und so wird es auch in Zukunft sein. Wir können also ganz beruhigt sein eigentlich in Europa. Ja, eigentlich, wenn wir nur an uns denken wollen, würde ich schon sagen, können wir relativ beruhigt sein und sagen, ja, egal was für eine Krise kommt auf der Welt, es wird immer so sein, dass die Reichen sich noch mehr oder minder schützen können, auch wenn mal eine wirkliche Krise kommt, eine wirkliche Pandemie oder eine wirkliche Finanzkrise. Ja, wird sich nichts wirklich an dieser grundlegenden Struktur ändern, dass dieses Kapital ist eben so was Magnetisches, was immer wieder die Macht und die Dienstleistung anzieht, die Luxusgüter, die uns das Überleben dann ermöglichen. Das Kapital ist also so, und in der DDR war es nur so eine Art Spielgeld, wie Malon Grun sagte, war es nur noch so ein Mittel, mit dem das dazu gedient hat, diese Wirtschaft irgendwie zu organisieren, so ein Spielgeld, das nicht mehr diese magnetische Kraft besaß, dass alles sich darum herum strukturiert, sondern dass man wirklich das mal politisch in die Hand nimmt und versucht wenigstens, das durch eine kollektive menschliche Organisation zu lösen, dieses Verteilungsproblem, wie verteilen wir hier die Güter und wie schaffen wir hier die Arbeit und den Wohlstand. Ja. Kurz hier weiter in meinem festen Text noch mal ein bisschen lesen. Dieses Gefühl also kondensierte sich hier in diesem neuen Ding, das vorlag. Das Virus lieferte das eine physisch klar abgrenzbare Objekt, das mal erlaubte, die Naiven von den Vernünftigen zu trennen. Genau diese Trennung jetzt zwischen Vernünftigen und Querdenkern. Dann nächstes Unterkapitel nenne ich Neoliberalismus. Du als Einzelner bist jetzt einfach verantwortlich für deine Mitmenschen. Auf die Politik können wir nicht mehr zählen, was zwar stimmt, sich aber ja durch Druck von der Straße hätte ändern können. Man blendet die politische Dimension von Anfang an ganz aus, in der verzerrenden Perspektive, dass wir von ihr nichts zu erwarten hätten. Ja, wenn wir uns so verhalten, dann ist das halt die selbsterfüllende Prophezeiung. Aber das individuelle gute Verhalten wird insbesondere in einer Pandemie nicht so viel bewirken, wie man naiverweise annahm. Maske, Distanz, daheimbleiben und die Haushaltsmitglieder infizieren, ja, all das ist relativ naiv, relativ esoterisch, wenn man gleichzeitig eine Regierung hat, die sich da nicht mehr so darum kümmern will, dass nur darum geht, die Wirtschaft hier irgendwie zu schützen, wie bei diesem Osterlockdown ist darum irgendwie ging, dass Daimler oder dass irgendwelche Konzerne gesagt haben, nee, es darf keinen Lockdown geben. Und dann sagte Merkel, okay, also ja, die Schulen und Unis müssen geschlossen werden, die Bildung ist natürlich nicht so wichtig, weil da konnten die Leute ja nachdenken über die Welt, über diese barbarischen Zusammenhänge auf der Welt und sich für den Kampf für die Kultur einsetzen. Nein, das darf natürlich nicht sein, sondern wir müssen weiter produzieren und nicht so viel lernen, nicht so viel lesen, nicht so viel nachdenken. Weiter. Es klingt ja auch wie eine Erlösung, endlich wirklich mal was für das Volkswohl tun zu können, statt immer nur Bio-Obst zu kaufen, aufs Fliegen zu verzichten, wo die Auswirkungen unserer guten Handlung unklar bleiben. Aber hier ist scheinbar ganz evident, dass die Virologen es sagen, oh ja, bleib mal daheim, dieses Virus, das schwirrt da nicht mehr da durchs Fenster, das bleibt dann wirklich da drin. Ja, wie auch immer. Menschen sind verantwortungslos, gierig, süchtig, so auch im Kapitalismus. Wir müssen eine politische Strategie des Umgangs mit diesen menschlichen Eigenschaften finden, statt davon auszugehen, den Menschen innerhalb kurzer Zeit zu besserem Verhalten bewegen zu können. Ja, also eine Strategie finden, mit dieser Gier umzugehen, die den Menschen einprogrammiert ist und nicht so moralisch dahingehen nach der Krise von 2008 und sagen, ja, die Gier der Banker, ihr bösen Buben, seid mal nicht so gierig. Ja, das ist einfach naiv und ist ja wirklich selbstredend, dass das niemanden so irgendwas bewirkt, veranlassen wird, sein Verhalten zu ändern. sondern einfach die politischen Systeme anders bauen. Also wie Taleb sagt, so dass sie antifragil sind, sodass sie nicht mehr so viel leiden unter den bösen Intentionen von Einzelnen, die ihre Gier ausleben wollen, sondern vielleicht wirklich, ja, wenn es schaffen würde, wie Taleb meint, mit dem Kapitalismus, dass man da, wo der Einzelne noch so egoistisch und raubgierig ist, aber dass man diese Handlung irgendwie in was Positives verwandelt, was jetzt so nicht gehen wird, wenn wir dem Kapitalismus einfach freien Lauf machen, sondern lassen. Und dazu brauchst du wirklich diese kommunistische Partei, die dann auch die Macht an sich reißt und das alles so zentral organisiert. Also wir können die Menschen nicht einfach so zu besserem Verhalten bewegen, sondern langsam erstmal die materiellen Strukturen ändern, wie Malcolm Gruen sagt, erstmal das ändern, die politische Organisation, und dann nach Jahrzehnten, wenn wir hier ganz andere Strukturen des Wirtschaftens eingeführt haben, dann werden wir die Menschen auch langsam erziehen können. Auch mich selber sage ich ja, muss ich erziehen, nicht, dass ich hier so predige von der Kanzel herab, sondern auch ich sehe hier, dass diese schlechten Eigenschaften in mir ja wohnen und ich mir einfach wünsche, dass da einen sozialistischen Staat gäbe, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt. Und dann nach mehreren Jahrzehnten könnte man hier also vielleicht sogar dann doch davon ausgehen, dass die Menschen irgendwie auch individuell ein bisschen moralischer, ein bisschen gerechter auch in ihrem Umgang untereinander sind. Genau. Ebenso also in der Pandemie, wo es vielleicht Sinn macht, an Einzelne zu appellieren, unter der Bedingung, dass Kritiker frühzeitig eingebunden werden, um eine möglichst breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu garantieren. Aber es ist eine breite Hypnose entstanden, durch die man nicht mehr imstande oder willens war, die individuelle Verantwortung als sekundär einzustufen. Ja, zum Beispiel, was hier ein Twitter-User namens Iatrotheologie schrieb, also auch sowas Ähnliches wie die Iatrogenik, die ich da mit Bezug auf Taleb erwähnte. Und dann Folge 51, 52, 53. Er schrieb sowas wie, als würde der Ist-Zustand nicht auch dadurch entstehen, dass Menschen sich nicht impfen lassen und sich nicht an Maßnahmen halten. Er geht also davon aus, ja, wenn sich alle mal an Maßnahmen gehalten hätten, dann wäre ja irgendwie alles, wenn wir jetzt hier viel weiter, dann wäre irgendwie alles nicht passiert. Ja, was eigentlich, in welcher Situation, was ist das große Problem? Was ist diese Situation, in der wir jetzt sind? Was ist diese Realität, würde ich sagen? Mit Blick auf Folge 55 ist nicht so klar, was ist das eigentlich? Was ist diese einzige Realität, auf die wir uns hier so einigen können sollen? Als ich da vorlas aus Rajuela, als der eine Ronald behauptete, ja, aber die Realität existiert doch irgendwie da draußen. Also es ist doch klar, dass da draußen irgendwie regnet für uns beide. Und auch wenn wir nicht wissen, was der Regen bedeutet, ist halt dieses Wort, das wir dem geben. Aber verdammt nochmal, es muss doch so sein. Oder diese Lampe hier brennt, aber es ist doch eine Lampe für uns beide. Und ja, da argumentierte Horacio dann aber dagegen und sagte, nein, das gibt dir noch keine valide Realität. Du hast ja nur deine Perspektive. Und wenn du gleichzeitig eine Allgegenwart hättest und aus den Augen von uns allen blicken könntest, dann wüsstest du, dass diese Realität ja nicht dieses eine objektive Datenquantum ist, sondern sich immer daraus zusammensetzt, mit welchen Vorerfahrungen du darauf blickst, mit welchen Intentionen, mit welchen ganz konkreten Problemen du jetzt hier an diese Weltlage herantrittst. Und das Einzige, was uns retten kann, ist eben die Wissenschaft, das Uran 235 und so weiter. Ja, das Einzige, man kann sich halt vielleicht auf diese wissenschaftlichen Kriterien verständigen, so wie jetzt auch in der Pandemie, dass wir hier, ja, wie John C. DeVore schon ganz am Anfang der Pandemie meinte, dass diese Pandemie einfach zu Tode studiert werden wird, wir immer mehr Studien brauchen, um dann wirklich zu verstehen, was hier los war, vor allem auch diese psychologischen Effekte der Pandemie weiter aufgearbeitet werden müssen. Psychologischen und juristischen Verfehlungen dann. Wie zum Beispiel in den USA 3G gekippt wurde, dass Testpflicht am Arbeitsplatz von beiden eingeführt werden sollte, aber das oberste Gericht das dann gekippt hat, was natürlich sehr richtig ist. Und in Deutschland hat die Justiz hier eben auf breiter Linie versagt. Hat hier eben versagt. Weil man sich da eher doch dann so als einheitliches Volk fühlt, das sich dann da zusammenschließt gegen diesen äußeren oder inneren Feind. Ja, das ist auch so ein innerer Eindringling, innerer Feind. Und zwar war ich da in einem Art Foltergefängnis in Buenos Aires, haben wir da besucht, weil es da ja diese Diktatur gab bis 83, 7,5 Jahre lang. Und da wurden auch Tausende, vielleicht 5000 Menschen gefoltert. Es gab so ca. 750 dieser Foltergefängnisse im ganzen Land. Und was da bei dieser Militärdiktatur immer die Doktrin war, dass man den inneren Feind besiegen muss, dass da gegen den roten Feind geht, gegen die Marxisten und der Marxist überall lauern kann. Deshalb in den Unis, in den Studentenorganisationen. Und ja, das ist auch so eine Art Kampf gegen den inneren Feind, wie Agamben meinte, wie ich davor gelesen habe in den späten 40er Folgen, dass das der absurdeste aller Kriege ist, der Krieg gegen einen Feind, der im Inneren nistet, ein Virus, wo wir nie genau wissen, wo ist es, es könnte in uns allen sein. Also ja, was ist das für ein Krieg, das ist absurd. Und damals aber bei dieser Militärdiktatur, die es bis heute noch nicht so richtig aufgeklärt ist, in der Amtszeit von Nestor Kirchner dann in den 2000er Jahren, wurde dieses Militärareal dann beschlagnahmt und jetzt in ein Museum, in eine Gedenkstätte umgewandelt. Es gab natürlich noch viele, viele weitere dieser Foltergefängnisse, aber die Militärs wollen da auch nicht rausrücken mit den Informationen. Ja, was war da los? Wie waren hier genau die Abläufe? Wie ist das vonstatten gegangen? Und vor allem, wo sind die verschwundenen Personen? Also tausende Personen wurden damals entführt und bei ein paar hunderte Frauen haben da in solchen Gefängnissen dann auch Kinder zur Welt gebracht, die ihnen dann weggenommen wurden und irgendwie an Familien von den Militärs oder von Freunden gegeben wurden und wo bis heute nicht aufgeklärt ist, wo sind diese Kinder geblieben, leben sie noch? Also ja, die meisten dieser Kinder leben wahrscheinlich noch, aber unter einer neuen Identität und kennen ihre Eltern gar nicht. Und die Eltern gehen da eben teilweise demonstrieren. Die Mütter der Place de Mayo haben sich dort schon seit der Diktatur immer wieder versammelt auf diesem großen zentralen Platz in Buenos Aires, um da zu demonstrieren und mit den weißen Taschentüchern gewedelt, so als Zeichen, als Symbol für die Windeln, weil sie ihre Kinder weggenommen bekommen haben. Und die Militärs also heute wollen auch noch nicht dazu beitragen, das aufzuklären, wobei sie durch die Akten, die vorliegen, durch die Personen, die verwickelt waren, ganz klar dazu beitragen könnten. Und es ist in Peru zum Beispiel anders. Dort sind die Militärs vielleicht nicht so loyal gewesen zu diesem Diktator Fujimori aus den 90ern, weil er selber auch nicht aus den Reihen des Militärs stammte. Und dort ist viel eher klar, was dort eigentlich passiert ist. Aber in Argentinien noch nicht so klar, was war mit den ca. 30.000 Personen, glaube ich, die entführt und gekidnappt wurden, von denen viele dann auch ermordet wurden. Und vor allem so durch Todesflüge über dem Rio de la Plata dann oder über dem Meer einfach abgeworfen wurden. So wurden diese Leute getötet, da aus dem Flugzeug abgeworfen. Und ja, auch in anderen lateinamerikanischen Ländern gab es eben diese Militärdiktaturen, diese faschistischen Diktaturen in Chile zum Beispiel. Auch dort Zehntausende Verschwundene. All das ist Teil dieser großen Verschwörung, dieser großen, wo natürlich auch die Verstrickung der USA bewiesen und belegt sind. Vor allem eben in diesem Militärputsch in Chile 1973 am 11. September. Dienstag, der 11. September 1973, wo klar ist, die USA wollen natürlich hier auch immer weiter dazu beitragen, wie es dann dazu heißt, um hier den Sozialismus in ihrem Vorhof zu verhindern. Also ja, wenn die Ukraine das irgendwie nicht der Vorhof von Russland, das ist irgendwie illegitim, dass Russland da Sicherheitsinteressen hatte, aber bei Chile, da ist es ganz normal, ein Land, das tausende von Kilometern entfernt liegt von den USA, ganz normal, dass man da eingreifen muss. Oder Länder wie Nicaragua, gibt es natürlich unzählige Beispiele in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wo die USA bewiesenermaßen militärisch oder geheimdienstlich eingegriffen haben, um dort linke und sozialistische Regierungen zu Fall zu bringen, zu stürzen und tausende Menschen dort gefangen zu nehmen, zu ermorden, mit Hilfe und Kollaboration der einheimischen Militärregimes oder sonstiger rechter Strukturen. Ja, wie gesagt, das nur kurz. Das ist auch alles Teil dieses Dienstleistungsunternehmens, dass wir sagen, wir müssen diese Länder niederhalten, weil wir haben zu viel Angst, was würde passieren, wenn die auch aufsteigen würden. Genau, was würde passieren, wenn wir da sehen würden, dass der Sozialismus ja funktionieren kann dort in Lateinamerika, dann würden vielleicht in den USA die Leute auch solche Parteien wählen. Deshalb müssen eben die Völker in Venezuela und Kuba immer weiter ausgehungert werden. Ja, die Leute dort leiden, aber nicht nur durch das einheimische Regime, nicht nur durch die legitime Regierung, von Chavez dann und von Maduro jetzt, sondern vor allem auch durch die Sanktionen und dadurch, dass die westlichen Länder dann sagen, ja gut, wir müssen hier aber auch ein Exempel statuieren, damit dann genau so ein hysterischer Diskurs zustande kommt, wie jetzt in Argentinien, wie, dass man dann sagt, ja, aber bloß nicht, das darf bloß nicht sein wie in Venezuela, wenn wir hier weiter linke Parteien wählen, dann wird es auch so enden wie dort in Venezuela. Also genau dieses Kalkül ist dort beabsichtigt, immer wieder mit solchen Sanktionen, mit solchen Interventionen, damit man sagen kann, ja, also wenn ihr wirklich diese Sozialistenwelt, wenn ihr wirklich auch nur wagt, daran zu denken, dann wird es hier auch noch ganz schlimm enden für euch. Und ja, das ist halt diese menschenverachtende, dieser Krieg Mensch gegen Mensch, der hier schon geführt wird, der einfach schon ganz normal ist über die letzten Jahrhunderte hinweg und wo sich auch nichts groß darin geändert hat, dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, gut, verzichten wir auf die Weltkriege im großen Maßstab. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungeschickt geworden durch die Erfindung der Atombombe. Macht nicht mehr so viel Sinn, da so einen Krieg zu führen. Aber gut, diese kleinen Kriege, diese Wirtschaftskriege, die sind natürlich immer noch extrem attraktiv. Gut, jetzt war ich hier aber stehen geblieben bei dieser Frage des Ist-Zustand. Ja, das ist alles der Ist-Zustand. Dieser Ist-Zustand jetzt aber in die Pandemie bezogen. Ja, was soll das genau sein? Was ist genau diese Realität da in dieser Pandemie? Dieser Twitter-User setzte also voraus, ja, okay, hätten sich alle mal dran gehalten. Irgendwie setzt er so voraus, ja, die Maßnahmen der Regierung waren ja zum großen Teil irgendwie rational und hätten was gebracht, wären irgendwie hilfreich gewesen, wenn es nur so eine breitere Akzeptanz in der Bevölkerung gewesen hätte. Ja, also der Einzelne, der ist der Dumme, nicht die Regierung, die das hier vorschreibt auf unwissenschaftlicher Basis, was soll das überhaupt alles bringen, die das nicht mal erforschen will, nein, sondern der Einzelne hätte sich hier einfach sich ganz genau dran halten müssen. Auch wenn die Regierung eben nicht sagen kann, was sie genau bezweckt, was genau ihre wissenschaftliche Grundlage ist für einzelne Maßnahmen, die sie verhängt. Nein, der Einzelne hat die Pflicht einfach zu folgen, einfach gehorsam zu sein und dann wäre auch ganz bestimmt alles viel besser geworden. Es geht also um dieses alte Lied der Flawed Policies, wie ein anderer Twitter-User da auch schrieb. Ja, jetzt die von Twitter, weil ich ja extrem viel unterwegs war, weil es mich extrem aufwühlt, was da zu lesen ist alles in den letzten Monaten. Also sagte dieser andere User, ja, man sollte sich einfach an diese Maßnahmen halten, auch wenn sie, wenn es unausgegorene Politiken sind, flawed policies, ja, trotzdem sich dran halten. Diejenigen, die sich trotzdem dran halten und impfen lassen und so weiter, auch, also die sind einfach auf der richtigen Seite. Und die anderen, die könnten ja jederzeit in dieses Team der Impflinge überwechseln und wollen anscheinend einfach nicht, sind einfach auf der unwissenschaftlichen Seite. Also du musst dich nur spritzen lassen mit einem neuen Impfstoff, der noch nicht mal eine normale Zulassung hat und schon bist du auf der richtigen Seite der moralischen Leute, aber wenn nicht, dann bist du auf jeden Fall derjenige, der volksgefährdet, die auf jeden Fall hier den ganz großen Teil der Schuld haben für den Ist-Zustand, für die Leute, die dann wieder sterben an Corona. Ja, ich will diese einzelnen User jetzt auch nicht so niedermachen, sondern es ist diese Sehnsucht in uns allen nach dieser kollektiven Einheit. Ja, ich würde mir ja auch wünschen, wenn es dieses Projekt gäbe, dass ich hier im Kommunismus verstreuen würde, dieses politische Ziel mal wirklich anvisieren würde. Aber das gibt es halt leider nicht. Irgendwie, leider, ja, lassen sich die meisten da nicht so motivieren. Vor allem diese Linksliberalen, auf die beziehe ich mich hier ja, meine Kritik, genau, weil die Konservativen, okay, die haben sich halt so eingerichtet in dieser Welt, ist ja auch ganz legitim. Aber die Linksliberalen, die müssen sich halt mal entscheiden. Werdet entweder Konservative und nimmt das alles so hin, diese Barbarei der Welt, oder werdet hier Linksradikale und versucht wenigstens mal da ein bisschen radikaler zu denken. Und auch zu denken, dass wir alle selber schuldig sind und dass das auch nichts Schlimmes ist, sondern dass das uns alle auch weiter motivieren kann, dass wir weiter daran arbeiten müssen, an diesen revolutionären Projekten und es uns nicht abschrecken darf, dass dann da auch blutige Nebenwirkungen geben würde und dass dann aber im Endeffekt trotzdem noch deutlich humaner, deutlich menschlicher wäre, so eine Revolution zu machen, als alles so weiter laufen zu lassen wie bisher. Nun, es geht also um die Sehnsucht nach der Einbindung ins Kollektive. Ja, auch wenn die Politik nicht wirklich sagen kann, was hier der Sinn und Zweck ihrer Maßnahmen ist, trotzdem ist es einfach so schön, daran zu denken, ja, jetzt ist hier wirklich mal dieses Kollektiv der rationalen Leute, die sich daran halten und so weiter. Dann ein schönes Buch, das ich da gefunden habe in diesem Apartment in Buenos Aires, wo wir waren, von Ernesto Sabato, einem argentinischen Schriftsteller. Dieses Buch heißt La Resistencia, die Resistenz, der Widerstand, ja, bringt dann so eine fundamentale Kulturkritik an, sagt, dass die Straßen so verseucht sind durch den Lärm dort, der ständig auf uns einprasselt, in den Cafés läuft ständig der Fernseher, ja, besonders hier in Südamerika ist es so, ständig läuft Musik oder Fernseher, und er will einfach mal mit einem Freund da sich unterhalten und muss dann immer darum bitten, dass sie doch mal den Fernseher ausmachen sollen. Und ja, und er läuft seit geraumer Zeit nur noch mit Ohrstöpseln durch die Straßen, weil einfach dieser Lärm, weil er das nicht mehr aushält. Und ja, wie konnte es so weit kommen, dass man eher noch die Landschaften im Fernsehen wahrnimmt, die schönen Landschaften dort, aber nicht die Landschaften in der Wirklichkeit. Die Augen einer alten Frau, für diese Art der Schönheit in der Welt hat man keine Augen mehr. Die Falten in einem Gesicht von so einem älteren Menschen wahrzunehmen oder irgendwas Besonderes, einen besonderen Duft, eine Blume im Winter. Und das ist also eine Art Verzweiflung, die einen da befällt, dass wir hier dem ausgeliefert sind, diesem Redewerk, und dass man da unglaubliche Kraft braucht, um sich da auch nur dagegen zu streben. Und da irgendwie eine Art Widerstand zu entwickeln und sagen, ich mache ja aber nicht mehr mit. Ja, das ist aber alles vielleicht so ein bisschen esoterisch, so ein bisschen, was soll man da sein? Ich habe dieses Buch damals auch nicht gemocht, als es mir meine Spanischlehrerin vor 10 Jahren empfohlen hat. Und wie gesagt hat, ja, da kannst du so viel machen. Ich gesagt, das ist mir ein bisschen zu düster. Und deshalb habe ich mir dann ein anderes Buch von Salvatore ausgesucht. Und ja, deshalb denke ich, diese Art der Kulturkritik ist uns allen ein bisschen zu unheimlich, ein bisschen zu weich. Und deshalb sagen wir dann lieber mal hier bei so einer Pandemie darauf einschwenken, jetzt ist hier dieser Kampf gut gegen böse, jetzt ist ja wirklich scheinbar evident, also dieses Virus ist doch das Böse, ist doch ganz klar, dass wir jetzt halt unser Leben anpassen müssen, und selbst wenn die Regierung versagt, wie wir es ja schon kennen aus der Vergangenheit, dass sie immer versagt, ja, selbst dann muss jetzt halt der Einzelne mal ran, muss jetzt halt der Einzelne mal dazu gebracht werden, dass er hier solidarisch handelt. Die Linken, diese solidarischen sind, wie du sagst, ungefähr das Zitat von Marlon Brando, sind auch selbst da noch solidarisch und Mitleid, wo gar nicht gelitten wird. Ja, hier muss man eben das differenzieren zwischen Alt und Jung, Komorbiditäten und so weiter. Also ja, diese solidarisch glauben einfach, das wäre jetzt eine Krankheit, die uns alle so ganz schlimm bedroht. Aber man müsste eben genau hinschauen und schauen, ja, wer ist wirklich davon bedroht, wer leidet hier wirklich darunter. Und diese solidarischen glauben dann, sie würden auch mich schützen, sie würden uns alle irgendwie schützen durch ihr Handeln, wo, ja, es einfach faktisch nicht so ist, dass alle gleichermaßen von dieser speziellen Bedrohung durch Corona betroffen werden. Der Hinweis, also dass man mal die Komorbiditäten, die Vorerkrankungen sauber erfassen müsste, wird als Sozialdarwinismus verunglimpft. So als ob die statistische Erfassung heißen würde, den Tod dieser Leute geringer zu schätzen. Es ist nun mal wichtig zu überblicken, ob durch Corona überhaupt mehr Leute gestorben sind, als es ohne wären, oder ob sie nur an einer anderen Ursache statt an Influenza, Lungenkrankheiten etc. gestorben sind. Das ist diese Übersterblichkeitsdiskussion. Und es war auch in den USA, setzt es auch irgendwie ein Wandel der Stimmung ein, wie ich in Neuseeland gehört habe, dieses CDC, Center for Disease Control, sagte jetzt, dass 75% der an Corona Verstorbenen mindestens 4 Vorerkrankungen hatten und schon relativ alt waren. Also das, ja, ist dann doch eine Kommunikation, die überraschend ist jetzt nach fast 2 Jahren Pandemie, nachdem das doch eher so aufgebauscht wurde und als Bedrohung für uns alle, für das ganze Volk so dargestellt wurde. Und ja, also erstaunlich, was da vor sich geht. Jetzt scheint doch auch von offizieller Seite das Narrativ irgendwie zu kippen. Aber okay, trotzdem, das darf uns hier vom Widerstand, sage ich, darf uns noch nicht zur Zufriedenheit dazu anleiten, uns zurückzulehnen, sondern nein, es ist wirklich trotzdem ja sehr gruselig, wie so etwas unwidersprochen weitgehend durchlaufen kann, diese Massenformierung, wie das also 2 Jahre immer weiter durchlaufen kann. Und dann erst, wenn die offiziellen Stellen hier einnicken, nicht durch Widerstand von der Zivilgesellschaft, nicht durch Demos und durch einzelne Leute, die hier was dagegen sagen, sondern dass die offiziellen Stellen dann irgendwann sagen, ja okay, aber Moment mal, Also das ist extrem gruselig. Dann aber hier weiter im Text. Dass die Politik diese differenzierten Daten auch nach 2 Jahren Pandemie noch nicht erheben möchte, deutet aus meiner Sicht darauf hin, dass sie weiß, wie das die öffentliche Wahrnehmung kippen lassen würde. Das ist kein Sozialdarwinismus, sondern schlichte Akzeptanz der Realitäten des Lebens. Menschen mit Vorerkrankungen haben so oder so ein höheres Risiko zu sterben. Wenn vor allem Sie von einer Krankheit betroffen sind, heißt das für mich, es können damit keine gesamtgesellschaftlichen Einschränkungen begründet werden. So wie ich es in Folge 51 etwas kalt vielleicht formulierte, keine einzige Maßnahme kann damit begründet werden mit dem Tod dieser 90-Jährigen. Aber natürlich beschränkte Maßnahmen auf die Altenheime. Ja, da müssten Maßnahmen getroffen werden, sage ich. Aber eben keine gesamtgesellschaftlichen Restriktionen können damit begründet werden, dass wir sagen, ja, da sterben jetzt Leute, die irgendwie im Durchschnitt über 80 sind. Ja, aber was ist das denn genau? Auf was läuft das hier hinaus? Maßnahmen müssten strikt begrenzt sein auf Vulnerable. Das Argument, die Krankenschwester würde sich ja in der Bahn auch anstecken bei einer höheren Inzidenz und daher sei es nötig, alle einzuschränken mit dieser Containment Policy, mit dieser Eindämmungspolicy, dieses Argument ist Schwachsinn. Vielmehr wird es bringen, das Personal zu nudgen, um sich zum Beispiel bei privaten Kontakten zurückzuhalten und ihnen dann Boni und Sonderurlaub zuzugestehen. Und dann in diesem Sonderurlaub mal richtig feiern zu gehen, ältere Verwandte auch wieder zu besuchen, die Sau rauszulassen beim Feiern und danach eben wieder zurück zur Arbeit und zu sagen, okay, vielleicht kannst du dich hier ein bisschen zurückhalten, zumindest in der Zeit, wo noch keine Impfungen vorlangen, damit du wirklich nicht so viele Kontakte hast, weil du hier eher Gefahr läufst, dich vielleicht anzustecken im Krankenhaus und das dann auch weiterzugehen. Und ja, also dieses Nudging hier auf so einer subtilen Ebene, aber nicht dieses Rohrstock-Nudging, wie wir es sehen in Deutschland, wie es in Plakaten, ja, lass dich impfen, oder ja, es sind ja nicht nur Plakate, sondern dass man einfach keinen Zugang mehr hat, das zu bestimmten öffentlichen Orten, zu bestimmten Läden oder Museen oder bestimmte soziale Stigmatisierung erfahren würde am Arbeitsplatz, wenn man nicht geimpft ist. Also das ist ja wirklich ein Nudging auf der untersten, auf der wirklich verachtenswertesten Ebene. Aber hier eben so ein Nudging, indem man den Leuten ja, bestimmte Vorteile dafür gewährt, bestimmte Anreize setzt und sagt, komm, verhalte dich hier so und so, aber wenn du es nicht tust, dann ist es auch nicht so schlimm. Aber ja, wenn, dann wäre es halt ganz gut und wir würden dir hier auch diese monetären oder materiellen Vorteile zugestehen. Und so zum Beispiel dieser Diskurs in Japan, wie ich da nachgelesen habe, da stand eben auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums in Japan, dass man Ungeimpfte nicht stigmatisieren soll, sondern es sollte wirklich die Entscheidung jedes Einzelnen sein und bitte nicht jemanden dazu drängen, jemanden da reindringen wollen, sich impfen zu lassen, sondern einfach sachlich informieren, ja, was sind da die Vorteile? So hat da die Regierung, war irgendwie die Devise der Regierung, was ich sehr gut finde, wie man also dort einen Umgang gefunden hat in Japan. Und ja, es eben wohl dort keine solchen Regelungen wie 3G gibt. Und ja, in einem solchen gesellschaftlichen Klima stelle ich es mir dann auch eher leichter vor, Leute davon zu überzeugen, zu sagen, komm, lass dich impfen. Wenn du wirklich gefährdet bist, komm, du wirst ja nicht weiter ausgeschlossen, du wirst ja nicht so dazu gedrängt, dazu praktisch gezwungen, durch die Hintertür dich impfen zu lassen. Was anderes soll das sein als ein Impfzwang? Ja, jetzt schon in Deutschland de facto ein Impfzwang, sodass man schon davon reden kann, eine Impfpflicht wäre schon eine Erleichterung gegenüber dieser Sachlage, aber das ist natürlich trotzdem noch falsch. Aber ja, dann weiter. Tägliche Tests des Personals in der Kranken- und Altenpflege sind heute immer noch kein Standard. Fraglich ist sowieso, wie zuverlässig Schnelltests überhaupt sind oder ob ihre breite Einführung nicht eher auf ein esoterisches Bedürfnis einer gefühlten solidarischen Mehrheit zurückgeht. Tägliche PCR-Tests in Altenheimen wären so einleuchtende Maßnahmen statt Fluggäste zu drangsalieren, sich eine Erkältung zu holen, weil man bei 0 Grad ansteht für den PCR-Test. Es gibt, so eine Art Ausnahmezustand in der Kognition, der von den Zeugen Coronas gefangen genommen. Erst wenn das Virus besiegt ist, was soll das heißen? Endemie ist einfach ein stabiler Zustand, sagt nichts über Todesraten, medizinische Akutheitefälle und so weiter, Klammer zu. Erst dann darf wieder normal nachgedacht werden und alle Blickwinkel mit einbezogen werden. Bis dahin müssen wir uns bewusst abschotten und Kritiker ausgrenzen, da sie durch ihren Diskurs indirekt Menschen töten. Gut, ich glaube, vielleicht lasse ich das dann hierbei bewenden. Ich habe mir hier noch viel weiteres aufgeschrieben, besonders in Bezug auf Trump. Diese Frage der gesamtpolitischen Situation, weil jetzt diese Diskussion mit Trump, ja, wo uns Trump so geschockt hat, sowohl in den USA so die Gesellschaft gespalten hat, diese Trump-Wahl 2016, noch hier in Europa, wobei da nicht so, sie nicht so gespalten war, sondern die waren immer ganz klar, war, dass 90% sagten, ja, Trump ist der Böse, ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und ja, Kritik hier oder als veranstaltete Zustimmung zu Trump natürlich vor allem aus dem Lager der Rechten. Und ja, also wer hier Trump unterstützt, gehört scheinbar auch zum Lager dieser Rechten. Aber ich lasse mich da eben nicht vereinnahmen von so einer, ja, in so einer Geiselhaft, dass man sagt, aber du würdest hier irgendwie Faschisten unterstützen. Nein, Trump hat aus meiner Sicht keine faschistischen Politiken verfolgt. Und man kann durchaus argumentieren, dass wir so eine Situation wie jetzt diese Konfrontation mit Russland nicht erlebt hätten unter Trump und dass sowas extrem wertvoll ist, auch einen Präsidenten zu haben, der eher noch dieses Kalkül beachtet, dass man gut auch mit anderen großen Ländern auskommen muss. Und klar hat Trump auch viel Schlechtes angerichtet in der Außenpolitik, sagen wir mal in Afghanistan. Die Bombardements nochmal um das Dreifache erhöht, wenn ich das richtig gesehen habe, aber auch unter Obama wurde natürlich viel gebombt. Also auch hier kann man sagen, ja, das eigentliche Problem ist, dass es schon ganz normal so akzeptiert ist, diese Art der Kanonenbootpolitik der USA, dass es ganz normal ist, auch für einen scheinbar linken Präsidenten wie Obama zu sagen, ja, aber es gibt keine Alternative dazu, so viel zu bomben. Und dann, ja, ist halt logisch, dass dann der republikanische Präsident kommt und sagt, okay, aber ich muss hier noch eine härtere Hand beweisen. Also ja, das ist alles Teil des Systems. Das ist nicht das, was sagen von Einzelpersonen wie Obama oder Trump, sondern es ist alles Teil des Systems. Und das bei Trump natürlich auch auf der innenpolitischen, wirtschaftlichen Ebene, dass er da Dinge, die sozialen Spaltung verschlechtert hat durch seine Steuererleichterung und so weiter. Ja, alles legitime Kritikpunkte. Aber dieser historische Diskurs, dass er ein Rassist sei, ein Frauenfeind, das ließ sich aus meiner Sicht nie so wirklich faktisch belegen, sondern es war immer diese kognitive Dissonanz, dass immer noch eins draufgelegt werden musste auf diesen sensationalistischen Diskurs, dass immer noch weiter gesagt werden musste, ja, aber Trump ist wirklich so böse und vor allem deshalb, weil er eben und so dadurch provoziert, dass er so frei heraus spricht, wie ich hier vielleicht auch, ja, wenn man diese Angst einfach verliert vor der großen Herde und einfach überlegt, ja, es gibt vielleicht eine kleine Minderheit, die mich trotzdem ganz gut findet, wenn ich hier einfach frei von der Leber meine Meinung sage und mich nicht mehr daran orientiere an dem großen, breiten Mehrheitsdiskurs, der scheinbar so vernünftig, scheinbar ja, so evident ist, so menschenachtend, menschenwürdig. Ja, das hat sich eben auch immer weiter aufgeschaukelt. Je weiter das ging, desto schlimmere Vorwürfe musste man Trump dann auch machen und zum absolut Bösen, zum neuen Hitler stilisieren. Und ja, mein Punkt nur hier, was jetzt gerade los ist, weiß ich gar nicht genau, zwischen USA und Russland interessiert mich auch alles nicht so mit dieser Politik, mit diesen Nachrichten und so weiter, da schaute ich mich ganz ab. Aber es macht mir auf jeden Fall schon Angst und macht mir deutlich mehr Angst, jetzt zu wissen, dass da eine Biden-Regierung sitzt, eine demokratische Regierung, die deutlich härtere Linie fährt in dieser außenpolitischen Fragen gegen Russland vor allem. Also sehe ich schon als eine deutlich größere Bedrohung auch meiner persönlichen Sicherheit oder ja, weiß ich nicht, der ganz generellen Sicherheit unserer Nation hier in Europa vor allem. als jetzt eine Trump-Präsidentschaft. Und das sind Überlegungen, die man schon mal mit einbeziehen müsste. Und man fragen müsste, wie legitim ist es wirklich, Trump weiterhin zu diffamieren, zu stigmatisieren, auf der Basis, er sei ein Rassist, was so schlicht nicht belegbar ist. Aus meinem Kenntnisstand ist, ja, das wirklich Rassistische ist natürlich das inhärent institutionalisiert in den USA, dass dort so viele Leute wie in keinem anderen Land in Gefängnissen sitzen, dass Obama das ja auch zu Recht kritisierte. Wie kann es sein, dass wir hier Millionen Menschen durchs Gefängnis jedes Jahr schleusen und die meisten davon aber wegen solchen kleinen Delikten, was wohl einfach nur die Funktion hat, die Gesellschaft weiter zu segregieren. Die Schwarzen hier haben halt eine andere Justiz zu befürchten als die Weißen. Und ja, diese Gesellschaft ist natürlich extrem gespalten, aber das liegt nicht an einem einzelnen Präsidenten, an der dann ein bisschen populistisch daherredet wie Trump, sondern ist wirklich institutionalisiert in diesem Justizsystem. Und das lenkt dann davon ab, wenn man so eine Hassfigur wie Trump dann hat. Worauf ich damit aber hinaus will, ist, dass es genau, ja gut, lese ich hier noch ein bisschen weiter in diesem Abschnitt über Trump. Es ist so eine Art kognitive Dissonanz, die dem Trump-Wähler unterstellt, er handle irrational und basiere seine Entscheidung auf wissenschaftsfeindlichen und realitätsverweigernden Einschätzungen. Aber wie es mit Clinton oder Biden ernsthaft eine Hoffnung auf Verbesserung des Lebens der Menschen, die sie wählen sollen, geben könnte, ist wohl selbst dem einfältigsten Linken irgendwann auch mal zweifelhaft geworden. Somit hilft nur noch, die Trump-Wähler weiter zu beschuldigen und zu stigmatisieren. Sie seien schuld an dieser Situation, wo ein solcher Clown zur Wahl stehe und folglich auch die Herausforderer nicht mehr optimal agieren und ihre Konzepte präsentieren können. Und nun, nach diesen herben Jahren der Trump-Regentschaft und der folgenden überraschend knappen Wahlniederlage 2020, in Klammer, eventuell durch Einfluss von Pfizer, oder nicht nur eventuell, sondern zugegebenermaßen hat Pfizer ja gesagt, sie haben das, haben die Bekanntgabe des Durchbruchs bei der Erforschung des Impfstoffs zurückgehalten bis nach der Wahl, damit sie hier Trump nicht noch einen weiteren Booster geben. Das hätte Trump vielleicht doch noch geholfen, wenn da also die Nachricht durchgesickert wäre, ja, die erste Impfung ist jetzt erfolgreich entwickelt und getestet worden und wird dann bald auf den Markt kommen gegen Corona. Pfizer hat das also zurückgehalten und erst in der Woche nach der Wahl dann bekannt gegeben. Klammer zu. Also erst nach der überraschend knappen Wahlniederlage 2020 bot sich im Jahr 2021 die Gelegenheit, sich zu rächen an jenen, die vermeintlich durch ihr unsauberes, unwissenschaftliches Denken die ganze Misere herbeigeführt hat. Eine Impfung war der perfekte Schlüssel, um herauszufinden, wer logischen, medizinisch eindeutig ratsamen Empfehlungen zugänglich war und wer sich weigerte, sträubte und folglich nur, in Anführungszeichen, Impfgegner sein konnte. Wer sich hier querstellte, gefährdete durch sein egoistisches, uneinsichtiges Verhalten also Menschenleben. Und nun stand endlich die wahre Front Gut gegen Böse gegenüber, die im Jahr 2020 noch gefehlt hatte, weil Kritik und Widerstand an der Regierungspolitik den Splittergruppen wie Querdenkern überlassen blieben. Das war kein wirklich signifikanter Sündenbock, auf den man alle Probleme abwälzen konnte, sondern nur ein kleiner, bedauernswerter Haufen von Verschwörungserzählern. Ja, also guter Gedanke, was ich hier meine, klar, 2020, also nur eine kleine Opposition zwischen gegen die Querdenker, aber da haust nicht so richtig hin zu sagen, ja, die sind jetzt irgendwie schuld an allem, an den Todesfällen, an diese Pandemie, dass wir die nicht in den Griff kriegen, dass die so eine Erzählung hat nicht wirklich eine Traktion bekommen, sondern dann 2021 erst durch die Impfung, erst da konnte man wirklich differenzieren und sagen, ja, aber diejenigen, die sich nicht impfen lassen, klar, das muss es sein, ja, die wirklich so unwissenschaftlich sind, die nicht darauf eingehen wollen, das muss jetzt der Schlüssel sein, das ist der Grund, warum die Krankenhäuser so überlastet sind, also ja, das muss jetzt der Grund sein, nicht, dass die Regierung hier den Bettenabbau zugesehen hat, dass wir weniger verfügbare Krankenhausbetten haben als zu Beginn der Pandemie 2020, dass die Regierung hier scheinbar nichts dagegen anzuwenden hatte, ist hier sehenden Auges darauf zuzuschauen, auf eine Überlastung dieser Krankenhäuser in den Hochphasen der Erkältungs- und Corona-Saison dann. Nein, sondern diejenigen, die sich nicht impfen lassen, die sich hier da querstellen und scheinbar so unwissenschaftlich sind. Also ja, für mich gibt es hier eine ganz klare Verbindung zwischen dieser Unwissenschaftlichkeit, die immer den Trump-Wählern unterstellt wurde, und dann 2021 diesem Vorwurf, die Impfverweigerer seien irgendwie unwissenschaftlich, wobei das schlicht nicht haltbar ist. Ja, warum soll ich mich jetzt impfen lassen, wenn ich einfach nicht dieses... wenn ich zum Beispiel als Jüngerer nicht einfach diese persönliche Bedrohung spüre und wenn ich auch sehe, nee, aber ich würde damit nicht so viel beitragen zur Eindämmung der Pandemie. Transmission wäre nicht signifikant verhindert, die eigene Ansteckung noch nicht mal wirklich für einen längeren Zeitraum verhindert, so wie ich es noch behauptet habe in Folge 51, dass man sich zumindest die eigene Ansteckung ja verhindern würde, aber auch das scheint jetzt extrem fraglich und erst nur durch einen Booster wird das eben verhindert für ein paar Wochen oder Monate, aber dann auch nicht mehr. Aber klar, schwere Verläufe werden schon verhindert. Also es geht um den Eigenschutz, aber nicht so sehr um den Fremdschutz bei einer Impfung. Also ja, aber warum soll ich dann jetzt unwissenschaftlich sein, wenn ich für mich diese Entscheidung halt treffen will? Ist ja wirklich Banane. Ist ja wirklich, selbst jemand wie Matthias Bröckers, der eben schon über 60 ist und sagt, ja, er gehört zur Bevölkerungsgruppe, die am meisten gefährdet ist, männlich und etwas älter. Aber auch für ihn schätzt er das Risiko eben noch sehr gering ein, wirklich schwer an Corona zu erkranken. Und das kann ja so entscheiden. Ist ja auch ein mündiger Mensch, der hier hoffentlich die vorliegenden Daten dann auch irgendwann interpretieren kann, nachdem man sie so 2 Jahre rauf und runter erzählt bekommt in den Medien, irgendwie sich auch selbst ein Bild machen kann der Lage und sagen kann, okay, fühle ich mich da so gefährdet, dass ich mich jetzt impfen lassen muss oder nicht. Also ja, es ist nicht unwissenschaftlich, sondern jeder kann das ja so entscheiden, aber auch dieser politischen Strategie weiterhin Vorschub leisten will, die da sagt, aber die Impfgegner sind hier die Feinde des Volkes und die sind diejenigen, die schuld sind, wenn die Krankenhäuser überlastet sind, wenn zu viele Menschen sterben. Ja, wenn ich mich impfen lasse, gebe ich dieser perfiden politischen Strategie ja auch weiterhin Vorschub und es wäre eben viel menschlicher, das so wie in Japan zu handhaben, dass man sagt, keine weiteren gesetzlichen Ausgrenzungen oder moralisch-sozialen Stigmatisierung gegen Ungeimpfte, sondern wirklich, dass jeder diese persönliche Entscheidung für sich treffen kann. Nun gut, weiter im Text. 30% der Deutschen, die sich nicht impfen lassen wollen, wobei das eigentlich auch nur 20% der Erwachsenenbevölkerung sind, sind aber etwas anderes, scheinbar. Hier war also die Front endlich eröffnet. Diejenigen, die sich spritzen ließen, hatten immerhin unter Beweis gestellt, der Wissenschaft zugänglich zu sein. Immerhin, das wurde als Zeichen gedeutet, dass sie auch sonst verlässliche Corona-Bürger waren und auf Abstand und Maske zum Beispiel achteten. Sie waren ehrenhaft und durften ein paar kleinere Freiheiten wieder zurückgewinnen. Sie hatten ihren Einsatz für die Volksgesundheit gebracht, indem sie sich eine Injektion geben ließen. Dieser biologische Reduktionismus richtet natürlich auch Folgeschäden an, Vertrauen auf Impfung, auf generelle gesundheitliche Vorschriften und Empfehlungen von der Regierung. Ich war Impfungen eigentlich zugetan. Wusste, wie wichtig sie sein können gegen Tropenkrankheiten zum Beispiel, weil ich da schon öfter gereist bin. Aber, dass man mir vorschreiben will, wann ich mich impfen lassen muss, um noch als normaler Mensch mit gleichen Rechten bei der Arbeit und im sonstigen Leben teilzunehmen, war der Gipfel. Also ja, ich habe mich ja auch geimpft letzten August. Der Bogen wurde aber noch weiter überspannt mit Impfpflicht, Diskussion etc. Es ist schade, dass ich so lange brauchte, diesen Unrechtsstaat als das zu denunzieren, was er schon lange war. Erst wo er mich so persönlich angriff, hörte der Spaß wirklich auf für mich. Die ganze Pandemie war schon ein Theater, aber plötzlich werde ich gezwungen, nur mehr oder minder sublim, eher durch die Vorder- als durch die Hintertür, mich impfen zu lassen. Und habe ich das einmal getan, wird schon verlautbart, dieses einmalige Zeichen meiner Wissenschaftstreue reiche aber noch nicht aus, sondern ich benötige eine Auffrischung. Das ist interessant. Zugang zum Arbeitsplatz ohne zusätzliche Schikane der Testung. All das drängt einen also zur Impfung, statt uns zu sagen, ja, triff eine selbstbestimmte Entscheidung für deine Gesundheit. Hier also muss ich als genereller Impfbefürworter sagen, nein, ich möchte mich nicht mehr in diese schmutzige politische Strategie einbinden lassen und lieber auf das Impfen gegen dieses SARS-CoV-2-Virus verzichten, solange solche Praktiken wie 3G noch angewandt werden in Deutschland. 3G ist deutlich schlimmer als eine generelle Impfpflicht. Diese würde klipp und klar artikulieren, worum es geht. Wir wollen dir klar machen, dass du als Impfverweigerer im Unrecht bist. Eine falsche und gefährliche Entscheidung triffst und dann eben zum richtigen Umgang mit deinem Körper gezwungen werden musst. Aber 3G artikuliert, ja, du kannst schon ungeimpft bleiben, aber dann ist es legitim, dass wir der mehrheitlich geimpften Bevölkerung eine Methode bereitstellen, wie sie sich von dir unterscheiden kann und schützen kann. Denn es geht nicht an, diese beiden Klassen von Menschen zu vermischen. Die einen Beitrag leisten, die anderen, die anhand dieses einen kleinen Merkmals ihre grundsätzliche Feindschaft zur kollektiven Pandemie-Eindämmung bewiesen hätten. Darum also das tägliche Ritual des Testens, das dem Ungeimpften auferlegt ist und eigentlich recht kleinlich, banal und wirkungslos im Sinne einer wissenschaftlich begründeten Pandemie-Eindämmungsstrategie ist. Okay, ich bin hier schon ziemlich am Ende. Nochmal kurz weiter ist dieses gesamtpolitische Klima. Noch zurück zur Überlegung, wie Trump und das allgemeine politische Klima der letzten Jahre, Brexit, Flüchtlingskrise, EU-Zerfall, Verfall der alten Gewissheiten und Strukturen wie die NATO, die laut Macron bereits hirntot ist, etc. Wie also das generelle politische Klima der letzten Jahre die verängstigte, ihre selbst unsichere gewordene liberale Herde, also die Wähler aller Parteien von CDU, CSU, Grüne, FDP, SPD, das ganze bürgerliche Spektrum, das vielleicht sogar auch die AfD und Linken zum Teil inkludiert, wie also die sich selbst unsicher gewordene liberale Herde in diese Situation der so leicht möglichen Hypnotisierung durch eine Virusbedrohung 2020 brachte. Jedem musste eigentlich klar sein, dass einfache Erklärungen wie wir müssen den R-Wert einfach wieder unter 1 bringen, dann ist alles vorbei, nichts mit der Wahrheit zu tun haben konnten. Aber selbst ich ließ mich von solchen Big Data Scharlatanerien einschüchtern und dachte, ja okay, das klingt ja ganz gut, wenn es doch so einfach ist. Es musste einfach wenigstens diesmal, wo wir uns mit einer so evidenten physikalisch-biologischen Bedrohung auseinandersetzen, eine klar zu erfassende Antwort geben. Wenigstens hier mussten die Feinheiten und Unsicherheiten der Trump-Diskussion überwunden werden. Die Trump-Unsicherheit beschreibe ich in dem lähmenden Zweifel, ob ich recht haben könnte mit meiner leichten Befürwortung von Trump, leichten Begeisterung, oder ob nicht doch die linksliberale Herde recht haben musste mit ihrem Diktum, er sei ein Rassist, Xenophober, Frauenhasser und why not gleich Faschist. Das sind ernste Vorwürfe, die sich aus meiner Sicht nie belegen ließen. Die überdrehte liberale Herde aber musste immer noch einen sensationalistischen Vorwurf drauflegen, je unsicherer sie ihrer eigenen Position wurde. Jetzt aber der wichtige Punkt. Diese Unsicherheit kulminierte mit dem Biden-Sieg beim Super Tuesday, also März 2020 bei den Vorwahlen. Super Tuesday, da hat Biden ja ganz überraschend gewonnen. Vorher lag Bernie noch irgendwie überall vorne. Aber jetzt irgendwie Biden-Sieg in mehreren Staaten, irgendwie ein Comeback, was man so selten gesehen hat in Präsidentschaftswahlen in Biden. Und ja, da man an Verschwörungstheorien nicht glauben wollte, betreffs Wahlmanipulation, musste also jedem linken Menschen klar werden, dass die Menschheit verloren war. Also ja, Wahlmanipulation wäre hier schon auch legitim dran zu denken, wenn wir an die Berichte von 2016 denken, der Vorwahl zwischen Bernie und Hillary, wo ich mich jetzt auch nicht genau auskenne, aber wo für mich schon klar ist, dass da Unstimmigkeiten gab in bestimmten Vorwahlen in New York und so weiter, aber ja, ich weiß nicht, wo ich auch nicht mich weiter hineinarbeiten kann, aber das sind eben diese Verschwörungstheorien, wo man zumindest denken kann, ja, es wäre vorstellbar, also zumindest ist es für die große liberale Herde halt nicht vorstellbar. Die wollen da nicht weiter nachforschen, wenn so ein Vorwurf im Raum steht, dass da Unstimmigkeiten gibt und wollen nicht daran glauben, dass diese große Demokratie der USA hier irgendwie, dass da es möglich wäre, irgendwas zu manipulieren. Nein. Also, ja, und wenn das also die Haltung der großen Herde, der großen Masse ist, dann ist für mich klar, dass das schon eben genau diese reale Möglichkeit der Manipulation begünstigt. Aber ich kann es hier nicht beweisen, muss das trotzdem in den Raum stellen, zu sagen, ja, es ist auch denkbar. Aber die große Herde wollte daran eben nicht glauben. Und Da man an Verschwörungstheorien nicht glauben wollte, musste jedem linken Menschen klar werden, dass die Menschheit verloren war. Wer 4 Jahre nach Hillary lieber Joe als Bernie ins Rennen schickt, dem ist nicht mehr zu helfen. Diese Gesellschaft ist verloren. Dieses Ereignis im März bedeutete vielleicht einen tiefen Einschnitt für viele. Nun war klar, es brauchte eine Ablenkung, ein neues Kampffeld, auf dem die Politik ersatzweise ausgetragen werden konnte. Denn mit den Diskussionen der letzten Jahre kämen wir auf absehbare Zeit nicht weiter. Hier konnte es nur noch das Virus richten. Wo etwas so Klares, Physisches, Unbestreitbares in der Luft lag, da musste endlich mal die ganze Menschheit geeint werden. Da konnte zumindest begrenzt auf ein Themenfeld und für diese Zeitspanne eine Einheit im Denken und Fühlen vieler sonst der Politik nur mit Apathie begegnender Menschen hergestellt werden. Gut, aber an diesem Punkt muss ich dann auch Schluss machen. Es ist hier schon wieder sehr lang geworden. Und diese verschwörungsdenkerischen Überlegungen, diese legitimen Ausführungen hier, ja, kann ich jetzt auch nicht mehr einordnen. Ich müsste selber damit zurechtkommen, weil ich bin hier wirklich ganz schön überhitzt. Und kann maximal noch ein Lied aussuchen, aber mehr dann auch nicht. Der Merkel-Rap ist mir egal, und der ist auch sehr schön von Extra 3, kommt so ihre Präsidentschaft zum Ausdruck, was ja alles so egal ist, aber ja, vielleicht doch jetzt mal dieses Lied hier spielen, Medicine Man. Hier geht es darum, Medizinmänner und Frauen werden angepriesen, was sie alles für Heilungsmethoden und Kräfte haben, weil ich bin hier in so einem Hostel, in einem kleinen Hotel mit solchen Apartments, und es sind im Garten überall Pflanzen. Die Eigentümerin hier sagte mir, dass sie auch Medizinpflanzen anpflanzt oder auch so diese Bambus, diese Artischockenpflanzen, die man dann leider immer ganz komplett abschlagen, fällen muss, um die Artischocken da zu ernten, aber sie macht es hier nur zur Zierde. Sie verkauft auch viele Pflanzen und auch Pflanzen zu medizinischen Zwecken, sagte sie. Baut es ja an, es ist wirklich ein Garten hier wie im Urwald so. Sehr schön, und genau deshalb, glaube ich, kann ich dieses Lied spielen, weil das auch so zeigt, ja, auch diese natürlichen Heilungskräfte könnte man vielleicht eher nutzen. Ich meine, ich will nicht in dieses Esoteriker-Milieu abgestempelt werden, aber wenn man doch mal darüber nachdenken kann, ja, die Pharmaindustrie, die will vielleicht auch uns noch gar nicht mal so helfen, wie es in anderen Podcasts verlautbart wird. Die wollen uns doch nur helfen, ja. Die entwickeln diese Impfungen, um uns zu helfen, ja. Aber das eigentliche Kalkül, was dahinter steht, ist natürlich Profit zu machen. Das müsste eigentlich jedem klar sein, der so die grundlegenden Zusammenhänge der Welt versteht. Und vielleicht gäbe es aber auch so pflanzliche Heilmittel, die deutlich effektiver sind, jetzt nicht Homöopathie, aber hier, was so alles wächst im Urwald, ist ja schon beeindruckend, und diese Eingeborenen hier, die sich auch damit teilweise noch heilen können, oder es teilweise so Reservate gibt, jetzt weiß nicht, hier in Argentinien, aber in Peru zumindest, wurde mir gesagt, da gibt es Reservate von noch gar nicht kontaktierten Eingeborenen, die also da ganz abgeschnitten leben und sich nur so kurieren mit den Pflanzen da, die dort halt so wachsen, die halt so aus der Tradition überliefert sind. Und klar ist die moderne Medizin wichtig, und wir sollten nicht auf sie verzichten, aber schon mal überlegen, wie können wir es machen, dass sie nicht nur so diesem Profitzwang ausgeliefert ist, dass wir hier vielleicht auch Medikamente verwenden, die deutlich günstiger sind, die vielleicht auch viel helfen könnten. Oder ja, wie auch immer. Ich kann hier gar nicht mehr so richtig nachdenken, kann hier gar nicht mehr so richtig klar formulieren bei dieser Hitze. Ich muss hier vielleicht erstmal, ja, noch weitere Erfrischungsgetränke zu mir nehmen. Und dann verabschiede ich mich hier von meinem Standpunkt. Hier bin ich auf einer kleinen Empore, von wo ich herab predige. Auf so einem wunderschönen Balkon hier in einem Baumhaus sieht das hier aus. So ein, ja, so ein Balkon, wie sich hier aus Holzdielen. Und hier sehe ich um mich herum diese wunderbaren grünen Bäume und Blätter. Und ich weiß nicht, ob ich heute überhaupt noch hier rausgehen will aus dem Schatten. Das muss ich dann sehen. Aber jetzt kann ich nur liebe Grüße schicken nach Deutschland, nach Europa, wo mein Produkt, dieser Podcast, der auch als medizinisches Produkt, als Heilprodukt klassifiziert werden könnte, zur Stabilisierung der psychischen Gesundheit sicherlich in einzelnen Fällen hilfreich sein könnte. Also dort nach Europa, wo dieses Produkt vermutlich hauptsächlich konsumiert wird, dort schicke ich hier die Grüße und die Genesungswünsche auch an die Genesenen, deren Genesenenstatus jetzt nach 3 Monaten schon eingestampft werden soll. Und sage ich hier Medicine Woman, I trust your hands. Ja. Tschüss und auf Wiederhören.
Your silence when it's rooted in compliance. To stand firm in loving defiance. Make Archer Alliance. Give voice to the fire. Move people to the beat of the wind. Gather yourself and begin to dance the song until it ends. We are winners, champions of the light, forming in numbers and might. Keep the truth close inside. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Find your teachers in the voice of the forest. Some plug you can't ignore this wisdom of the voiceless. Remedies are bountiful and surround us from the garden to the farthest. Prayer made of stardust. Find your healing in the music that calls you, the voice that enthralls you. What do you belong to? Eyes up, there's the setting of the sun. Give thanks to each and everyone. The lesson is the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hand. Back into the messages and action. The art is feeding, stop, start the disbelieving. Cause the garden holds the shards, the medicine is in the seeds. When we hold tight to our right to protect them, we know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evident, the wolf, the hawk, the bear clan. We hold tight to our right to protect them. We know our might is tenfold in connection. Our elders hold them bright lights, we protect them. The medicine is evidence, the wolf, the hawk, the medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands. Medicine woman, medicine man. Walk in with grace, I know your face, and I trust your hands.